I Went to Films. It's Not a Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von I Went to Films, dem Audiokommentar zum Film. Wir besprechen heute Mulholland Drive von David Lynch aus dem Jahr 2001. Wir schauen die DVD und heute mit dabei sind Markus und Adrian. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Ja, ich weiß, der Film ausgesucht hatte sich Markus und Adrian hat sich dann auch angeschlossen, weil er den Film auch interessant findet. Deswegen vielleicht erstmal die Frage an dich, Markus, warum hast du dir diesen Film für unseren Podcast heute gewünscht?
Ja, also David Lynch hatten wir ja schon mal in der einen oder anderen Folge so rechts und links des Weges gehabt. Mhm. Und ich dachte mir, jetzt wird's noch mal Zeit, auch zu sagen, komm, jetzt gucken wir uns mal was an von ihm und dann vielleicht sogar sein bekanntestes Kinowerk, würde ich fast sagen. Zumindest auf jeden Fall das mit Abstand wohl erfolgreichste, was er nach Twin Peaks gemacht hat. Und das ist, denke ich, durchaus ein interessanter Film, weil er natürlich sehr Lynch-esque ist. Mhm. Ja, und weil er natürlich auch sehr viele Interpretationsmöglichkeiten hat. Ich habe auch noch mal extra ein paar YouTube-Videos in der Vorbereitung geschaut, mit diversen Interpretationsansätzen, fand ich durchaus spannend, manche davon. Und weil wir ja vielleicht auch während des Filmschauens da eine gewisse Interpretation uns zusammenschustern können und weil der Film ja durchaus eine holprige oder durchaus ungewöhnliche Produktionsgeschichte hat, aber da können wir dann während des Films nochmal drauf eingehen.
Ja. Finde ich gut. Ja, ich finde es auch schön, dass Adrian, dass du auch mit dabei bist, denn ich brauche eure beide Hilfe für diesen Film. Adrian, warum hast du dich heute uns angeschlossen bei dieser oder für diese Besprechung?
Ja, genau. Also Markus hat es ja schon angesprochen. Ich finde das bei seinen Filmen immer sehr spannend, dass es da wirklich mehrere Arten gibt, das zu interpretieren. Und also was mir mal passiert ist, es ging mir auch bei Lost Highway so, das war der Film, den er direkt vor Mulholland Drive gedreht hatte, dass man da immer wieder denkt, man hätte es jetzt verstanden. Es kommen dann so ein paar Puzzleteile dazu und es scheint sich zusammenzufügen. Aber wenn man darüber nachdenkt, merkt man, das passt aber dann doch wieder nicht so richtig. Also entweder passen die Puzzleteile halt nur so halb oder es fehlen noch einige, die man eigentlich für das Puzzle bräuchte. Und man ist da irgendwie immer so ein bisschen am Rätselraten. Aber es ist ja auch spannend, weil dann kann man sich darüber unterhalten, wie wir das jetzt auch tun werden, zusammen zu dritt. Und es gibt dann verschiedene Ideen und am Ende hat keiner so richtig recht, aber auch keiner hat so richtig Unrecht. Also man kann da wunderbar drüber diskutieren und von daher sicherlich auch eine sehr spannende Folge für unsere Zuhörer. Und der andere Punkt ist auch, warum ich David Lynch gerne mag, ist, er nimmt sich einfach Zeit, was es irgendwie heute auch wenig gibt in Filmen. Es ist ja meistens sehr schnell, lebe ich alles actionlastig und da ist es ja oft so, dass er einen Raum zeigt, bevor die Charaktere ihn betreten und auch danach bleibt die Kamera noch so ein bisschen haften. Also es ist ein Film, der sich Zeit zum Erzählen nimmt. Das finde ich irgendwie auch ganz interessant bei Lynch.
Was ja durchaus interessant ist, weil der Durchschnittsblockbuster ja immer länger wird und trotzdem sich immer weniger Zeit nimmt.
Also gefühlt, sage ich mal so, ne, weil irgendwie alles direkt schnell...
Also, dass die länger werden, ist auf jeden Fall so.
Ja, da stimme ich dem zu. Ich meine halt nur, dass trotzdem aber die einzelnen Szenen in diesen immer länger werdenden Blockbustern gefühlt irgendwie immer kürzer werden, dass man da einfach das Schlag auf Schlag immer geht. Das meine ich.
Ja, ja.
Ja, weil die Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer wird wahrscheinlich von den Zuschauern.
Ja. ja. Hast du eigentlich Twin Peaks gesehen mal?
Ja, habe ich. Ich habe die ersten beiden Staffeln gesehen, auch die und auch die dritte, die ja rauskam. Okay.
Ja, die habe ich leider noch nicht geschafft. Hm. Ja,
da gibt es ja viele Referenzen.
Für dich war es, glaube ich, deine erste Begegnung mit Lynch, ne?
Ja, so nach meiner Kenntnis war es das tatsächlich. Und ich muss auch direkt vorab sagen, dass ich, nachdem ich den Film in der Vorbereitung geschaut habe, also jetzt Mulholland Drive, dass ich einfach noch keine Ahnung habe davon, wie ich diesen Film finde. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe überhaupt nichts verstanden. Und ich habe auch den ganzen Film über irgendwie danach gesucht, worum geht's hier eigentlich? Und deswegen bin ich sehr froh, dass ihr heute mit dabei seid und wir den nochmal zusammenschauen. Das wird mir vielleicht helfen, mir am Ende nochmal ein besseres Bild davon machen zu können und auch vielleicht eine Meinung dazu zu haben. Aber im Moment kann ich noch nicht mal sagen, ob ich den Film gut oder schlecht finde. Ich kann einfach gar nichts sagen. Deswegen ist es schön, dass wir den heute noch mal schauen.
Das ist ja eigentlich gar kein so schlechtes Zeichen, wenn man nicht mal das sagen kann.
Ja.
Bevor wir uns den Film anschauen, würde ich gerne noch einmal eine Interpretationshilfe in Anführungsstriche von Lynch vorlesen. Das sind so 10 Punkte, die dabei helfen sollen. Mhm. Vielleicht helfen die dir ja auch jetzt bei der Zweitsichtung, Martin.
Ja, danke. Ja, auf jeden Fall.
Schenken Sie den Anfang des Films besondere Aufmerksamkeit. Zwei wichtige Hinweise finden sich bereits vor dem Vorspann. Beobachten Sie, wann und wo rote Lampenschirme eine Rolle spielen. Achten Sie darauf, wie der Titel des Films lautet, für den die Schauspielerinnen bei Adam Kesher vorsprechen. Wird dieser Titel an einer anderen Stelle wiederholt? Ein Unfall ist ein schreckliches Ereignis. Beobachten Sie genau den Ort des Unfalls. Wer gibt wem einen Schlüssel und warum? Achten Sie auf den Bademantel, den Aschenbecher, die Kaffeetasse. Was wird im Club Silencio gefühlt, erkannt und mitgenommen? Half Camilla allein ihr Talent? Beobachten Sie genau die Vorkommnisse im Umfeld des Mannes hinter Winkies. Wo ist Tante Ruth?
Ja, und diese Tipps kamen ja in einem Interview vor, das David Lynch für eine DVD-Fassung gegeben hat. Da sind sie nämlich...
Wobei ich mir bei Lynch auch nicht sicher bin, ob er die wirklich ernst meint oder ob die einfach nur ein Gag von ihm sind. Ich kann mir beides vorstellen.
Ich wollte noch mal eins zum ersten Punkt sagen. Ich glaube, was gemeint ist, dass die also die beiden Hinweise bevor der Titel, also bevor Mulholland Drive erwähnt
wird,
glaube ich, das ist damit gemeint. Genau. Ich habe noch zwei weitere Tipps, wenn ich das mal darf, ohne jetzt zu viel zu verraten.
Okay.
Und zwar der erste ist Sätze, also genau die gleichen Sätze tauchen mehrmals auf, haben aber dann eine andere Bedeutung. Also darauf achten, ob Sätze mehrmals auftauchen im Film halt, am Anfang, am Ende und von verschiedenen Personen. Und der andere Punkt ist, wer fährt in einer schwarzen Limousine? Das sind jetzt Adrians beide zwei Tipps.
Für deine persönliche Interpretation.
Ja, genau. Also, oder für Zuhörer, die das auch interessant finden.
Ja, ich muss sagen, also jetzt bei allen Tipps, die ihr genannt habt, ich konnte mich an alle diese Elemente auch erinnern. Und jetzt bin ich natürlich total gespannt, ob ich sie jetzt beim Wiederschauen, ob ich da dann auch vielleicht mehr Ideen bekomme, was sie bedeuten können. Denn während des Guckens sind mir zwar diese Elemente aufgefallen, aber ich konnte sie überhaupt nicht zuordnen. Und ja. Deswegen ist das gut, dass ihr die nochmal erwähnt habt. wir schauen, wie gesagt, heute die DVD und wir haben eine Laufzeit von 2 Stunden, 20 Minuten und 47 Sekunden. Und bevor wir jetzt gleich in den Film starten, noch einmal ganz kurz der Hinweis. I Went to Films ist eine Produktion von Martin Bornemeyer. Besucht meine Webseite martinbornemeyer.de und als Unterstützer bei Steady könnt ihr exklusive Inhalte von I Went to Films freischalten. Link dazu in der Podcast-Beschreibung und auf iwenttofilms.de. Vielen Dank für euren Beitrag. Und ich würde sagen, wenn ihr beide einverstanden seid, könnten wir mit dem Film starten. Jawohl. Und Markus, ich glaube, du kannst ja mal einzählen. Wir sind genau bei 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden und drücken dann bei Play die Play-Taste.
Jawohl. 3, 2, 1, Play. Und wir sind beim TMG-Logo und dann auch schon gleich Concorde.
Und wenn ich mich an den einen Tipp erinnere, dann sollen wir jetzt direkt am Anfang des Films darauf achten, ne? Auf etwas.
Auf zwei Dinge sogar.
Auf zwei Dinge, genau, ja.
Ein Film von David Lynch. Und ich muss gestehen, ich habe den Film so vor knapp 10 Jahren das letzte Mal gesehen. Ich war etwas überrascht, dass diese Tanzsequenz, die wir jetzt sehen, doch relativ kurz ist. Also die geht jetzt ungefähr eine Minute. Die war in meiner Erinnerung, war die so 5 Minuten lang.
Ja, aber das ist natürlich auch sehr verwirrt. Ist es doch irgendein Vorspann von irgendwas? Ist es wirklich schon der Film? Also,
das ist ja
sehr seltsam.
Was hast du gedacht, als du es gesehen hast?
Martin? Also ich dachte, der Film geht noch gar nicht los. Und Martin, was sagtest du?
Ja, also ich muss auch sagen, es hat für mich so ein bisschen, weil es auch optisch so ein bisschen, ich sag mal, alternd aussieht, ne? Also man, also ich finde, es sieht halt nicht sehr neu aus, dass das auch irgendwie einfach so eine schlechte Werbung ist.
Achso. Der Jitterbug ist ja auch ein älterer Tanz, ne?
Ja.
Das ist natürlich wahrscheinlich mit mehr Sicherheit dieser Jitterbug-Wettbewerb, der später ja noch erwähnt wird.
Und jetzt sehen wir eben Naomi Watts Charakter mit diesem älteren Ehepaar rechts und links, die so ein bisschen auftauchen. Ja. Ich glaube, die kommen gleich nochmal. Und man merkt, dass halt Naomi Watts extrem stolz ist natürlich.
Also da, ich muss sagen, da hatte ich schon den Eindruck davon, es geht irgendwie so ein bisschen ums Rampenlicht, ne, und ich wusste ja noch nicht, wo wir jetzt gerade sind, ne, sondern, aber das war ja schon so ein bisschen so dieses, der Hinweis auf den Ort, wo wir jetzt sein werden, gleich.
Gut, ja, und das, was jetzt hier kommt, ist ja definitiv wohl der zweite Hinweis mit dem Bett.
Ja.
Hast du denn
aber die Frage ist eben, wer träumt denn eigentlich?
Ja, das ist tatsächlich eine Frage.
Ja. Und es ist halt ein roter Bettbezug, ne?
Ja, gut, das ist ja bei Lynch nicht so selten. Hast du eigentlich, Martin, mit dem Mulholland Drive irgendwas anfangen können? Hat dir das was gesagt?
Jetzt kommt übrigens der Anfangstitel, ne? Das waren die beiden Hinweise.
Nein.
Okay.
Ja, es gibt ja ein Interview von David Lynch auf dieser DVD, wo er das erklärt. Und zwar ist das eine Straße, auf der die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Und zwar geht die über einen Gebirgskamm und man hat da eben einen sehr weiten Blick über das Tal, man sieht Los Angeles und Hollywood. Es ist aber eben auch eine sehr kurvenreiche Straße, wo es wenig Beleuchtung gibt nachts. So ein bisschen wie so eine Traumstraße, also von ihm so benannt. Von
ist das
so
zufällig auch die und, Straße, wo die bei La La Land tanzen? Kann das sein?
Glaube ich fast weniger. Weil die.
Okay, ja.
Und vor allen Dingen, der Mulholland Drive endet beim Hollywood-Sign. Oder ungefähr beim Hollywood-Sign.
Okay, ja.
So, wir hören auch so ein bisschen jetzt die Musik schon von Angelo Badalamenti.
Genau.
Und Lynch hat ja oft mit ihm zusammengearbeitet und häufig war das Thema oder die Musik als erstes fertig, innerhalb von Minuten, weil Lynch einfach das toll fand und meinte, ja, das wird's. Und die konnte man auch während der Filmarbeiten dann schon hören, was ja auch eher ungewöhnlich ist. Die war also dann da schon fertig, die Musik völlig fertig komponiert, die Titelmelodie.
Passt aber meines Erachtens durchaus zu der Arbeitsweise von Lynch.
Ja.
Ja, wir haben ja auch den einen Hinweis gehabt, wir sollen auf Limousinen achten und wir haben ja jetzt gerade auch die Limousine, die hier am Fahren ist, ne?
Genau.
Ja.
Ja, ist faktisch ja eine US-französische Koproduktion geworden. Im Laufe der Produktionsgeschichte.
So. Man merkt, die ist ein bisschen angespannt, oder? Finde ich. Dass man das da auch schon so ein bisschen sieht. Hier gibt es zwei Fahrer in der Limo.
Naja, Fahrer gibt es trotzdem nur
einen. Nein. Stimmt. Es
ist aber ja,
ein Beifahrer und ein Fahrer.
Genau, was tatsächlich ja ungewöhnlich ist.
Auf Englisch, what are you doing? We don't stop here. Und da ist der Cut natürlich ziemlich hart. Man denkt, dass halt die Frau schreit, aber es ist halt andere Leute, die halt in Autos rumfahren.
Genau, die ja sich ein Autorennen da liefern, ne?
Ja, genau. Ja, aber der Cut ist natürlich schon hart. Man denkt, dass sie das ist, die halt schreit im ersten, in der ersten Sekunde.
Aber ich finde eigentlich diese Szene insgesamt auch sehr schön, weil sie so ein bisschen so die Absurdität des Zufalls zeigt, ne? Weil dieser Plan, gehen wir mal von aus, dass die jetzt nicht spontan auf der Straße entschlossen haben, sie zu erschießen, dieser Plan geht ja nur dadurch schief, dass durch ein Element, womit niemand rechnen konnte. Und jetzt, wie das so sich im Nebel verdampft, hat natürlich auch wieder was Traumartiges.
Ja.
Und es scheint auch so, als wäre sie die Einzige, die hier aus dem Fahrzeug aussteigen kann.
Ja, die einzige Überlebende.
Ja.
Ja, Lynchs Regieanweisung war übrigens an Laura Herring, sie sollte sich bewegen wie eine zerbrochene Puppe.
Mhm, wow.
Was finde ich auch recht gut passt irgendwie.
Ja, sie ist ja auch gebrochen jetzt.
Mhm.
Schöne Aufnahme von L.A.
Auch irgendwie schön, dass der andere Wagen, der ja da problemlos vorbeigerast ist, auch überhaupt nicht angehalten hat oder so, oder da jetzt auftaucht. Der ist scheinbar einfach weitergerast.
Naja, was sollen die machen? Sagen, dass wir wir haben einen Unfall gehabt, weil wir ein illegales Autorennen gefahren sind?
Ja.
Klar, dass die abhauen.
Ja.
Das wundert mich jetzt weniger.
Also jetzt mal ein kleiner Fun-Fact. Laura Herring, die jetzt hier diese Person spielt, wissen noch gar nicht, wie sie heißt, hatte auf dem Weg zum Casting auch einen Autounfall. Mhm. Also, weil sie so aufgeregt war, David Lynch zu treffen.
Das war jetzt auch nochmal schön, diese Nebelkerze hier mit den Scheinwerfern, die ihr ins Gesicht leuchten. Und man denkt so, ja, jetzt wird sie doch vom Auto überfahren.
Ja, ist ja nicht Scary Movie.
So. Nee, genau.
Oder Final Destination, ne? Wo man dann doch am Ende überfahren wird. Stimmt.
Ich fand jetzt eben auch gerade schön, wie man gesehen hat, wie hoch diese Palmen eigentlich sind, ne?
Hm. Sunset Boulevard. Ist natürlich auch kein Zufall, dass er das Schild jetzt hier zeigte.
Ja, da frage ich mich aber auch, warum läuft sie eigentlich vor etwas weg? Also ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber sie ist ja das Opfer in dem Sinne. Aber das weiß sie vielleicht nicht mehr so richtig genau. Also ja, hätte sie ja auch um Hilfe rufen können. Ne? Es gab ja auch einen Polizeiwagen, der vorbeifuhr. Also sie fühlt sich irgendwie schuldig in gewisser Weise, oder? Weil sie läuft ja weg.
Ich bin mir nicht sicher. Die Tatsache, dass sie hier jetzt so einpennt, suggeriert mir eher, dass sie eine Gehirnerschütterung hat. Und Schock sowieso.
Ja.
Also ich würde jetzt eher sagen, die weiß halt sowieso nicht, was sie gerade tut, ne? Tja.
Wir erfahren auf jeden Fall, dass die Jugendlichen wohl bei dem Unfall ums Leben gekommen sind.
Mhm.
Von den Fahrern wissen wir jetzt nichts genau, ne? Da haben sie, glaube ich, nichts gesagt oder sagen auch nichts darüber.
Ja gut, dass das ja ein Frontalzusammenstoß war, muss man wovon ausgehen, dass zumindest der Fahrer selber gestorben ist. Und der andere Typ, den hat man ja gesehen, der war ja so halb eingekeilt zwischen den Autos.
Ja. Mhm. Also wir bringen jetzt recht viel Zeit mit den beiden Polizisten und das könnte auch an der Produktionsgeschichte liegen, dass da ursprünglich was gedacht war, dass die noch unter Umständen in anderen Folgen eine Rolle spielen.
Ja, vielleicht an der Stelle nochmal, das war nämlich als Pilotfilm eigentlich für eine Serie gedacht.
Genau.
Und genau. Ja, genau. Wäre naheliegend, dass die dann immer wieder mal so ein Bedrohungsszenario gewesen
darstellen.
Wären.
Genau.
Ist ja durchaus generell interessant, sich mal zu überlegen, wenn man, sobald man das weiß, dass wir hier eigentlich einen erweiterten Serienpiloten haben, der geht ja nicht 2:20, sondern höchstwahrscheinlich wäre es ja um die 90 Minuten gewesen, was wir da eigentlich alles in dem Serienpiloten gesehen hätten. Und was zusätzliches Material ist.
Ja, vielleicht kommen wir noch dazu. Ich kann das im zweiten Teil auch nochmal sagen. Es gibt, wir wissen von einigen Szenen, die wirklich nur für diese Kinofassung.
Mm,
ja.
Ich habe hier direkt mal auch eine Frage. Also es sah vom Schnitt so aus, als hätte die Tante von der Betty auch gesehen, wie die Rita bzw. Camilla, wir wissen eigentlich ja noch nicht, wer sie ist, da in den Hof reingelaufen ist. Und ich weiß nicht, ob das vom Schnitt her einfach so Verwirrung stiften sollte oder ob die das wirklich beobachtet hat.
Naja, vom in den Hof reinlaufen zu, die ist in meiner Wohnung, ist ja noch immer noch ein zweiter Schritt. Also,
ja gut, okay, ja. Das könnte das erklären, ja.
Ja, da vor allem mehrere in der Anlage.
Genau, mhm. Ja. So, vielleicht eine Anspielung auf Wendy's, das Winkies? Weiß ich nicht, vielleicht.
Das ist ziemlich sicher. Nee, aber das Schild ist eigentlich eher Denny's.
Ja, okay.
Also Denny's hat auch diese Raute da. Diese also, gelbe Raute mit roter Schrift.
Das Englisch ja auch, wenn man eine Anspielung macht, give you a wink, dachte ich immer, das wäre vielleicht, naja, egal.
Er ist ja nicht falsch, aber es ist halt dann halt das Denny's. Vielleicht ist es ja beides, ne? Denny's und Wendy's.
Ja. Ich finde in der Szene toll, wie die Kamera so schwebt zwischen den beiden Charakteren.
Ja, gut beobachtet.
Frag mich auch, ob der Typ hätte öfter vorkommen sollen. Aber der hätte so das Potenzial, wie ich Lynch einschätze, zu so einer Art Running Gag gehabt wahrscheinlich. Aber ist ja sowieso eine ganz generell eine hochinteressante Szene, ne? Mit dem Mann, der hinter Winkies ist. Bei dem es ja durchaus dann bei vielen Interpretationen darum geht, dass der quasi für alles Schlechte von Hollywood steht.
Ja. Ganz wichtiger Satz, sie erscheinen in beiden Träumen. Und man weiß eben nicht genau, was sein Gegenüber eigentlich von der Geschichte hält. Ob man jetzt ernst nimmt, er lacht ja am Anfang drüber, aber dann wird er doch ein bisschen ernst und es ist ein bisschen zweideutig. Das ist auch so ein bisschen geheimnisvoll am Anfang.
Ja. Es ist ja die Frage, wie verschlüsselt das Ganze ist. Ne? Theoretisch sagt er ja mehr oder weniger, hey, ich habe hinter das Geheimnis von Hollywood gesehen und sehe, dass da auch ein paar Dinge ziemlich schief laufen. Ich kann ihn durch die Wand sehen. Ne? Ich kann sein Gesicht sehen, sprich, ich weiß, wer die Täter sind sozusagen. Also generell gibt es auch durchaus Leute, die die Frage stellen, geht es hier um Träume im Sinne von den Traum, den ich im Schlaf habe, oder geht es hier um Träume im übertragenen Sinne, der Traum von Hollywood?
Ja.
Also das ist durchaus auch eine Fragestellung, die man mal analysieren könnte.
Ja, und jetzt finde ich das ganz toll, weil er nämlich dann gleich, er dreht sich um, Moment. Dreht sich um, die Kamera folgt ihm und er steht jetzt nämlich genau da, wo er in seinem Traum stand. Es macht plötzlich Sinn, warum er da steht, weil er ja bezahlt. Das finde ich irgendwie ganz verrückt. Ne?
Wenn dann plötzlich ja, ich habe so ein bisschen Realität den Eindruck, merkt. Er wollte das machen, also dahin gehen zum Bezahlen, damit er sozusagen das verifizieren kann mit seinem Traum.
Ja, aber man zahlt ja an der Theke. Es hätte ja auch einfach nur völlig so geistesabwesend sein. Ich gehe einfach jetzt hin, bezahlen und wir rausgehen können. Ne? Also ja, stimmt, beides wäre möglich, du hast recht, ja.
Der eine hat nichts gegessen.
Ja, der andere kam zum Essen da, der andere kam halt nur, um das zu erzählen und rauszufinden, genau.
So, hier haben wir schon mal ein Telefon.
Ja, ein ähnliches Public Phone kommt nachher nochmal vor.
Genau. Und hier steht auch, dass der Eingang ja eigentlich in die andere Richtung ist.
Ja. Auch durchaus interpretationsfähig, dieses Schild. Auch, dass wir hier jetzt hinabsteigen müssen, ne? In die nicht so schönen Ecken. Hast du dich denn wenigstens beim ersten Mal erschrocken, als du es gesehen hast?
Ich weiß gar nicht genau. Ich habe auf jeden Fall gedacht, da habe ich sozusagen das erste Mal gedacht, oh, es ist doch ein anderes Genre an Film. Als erstes habe ich gesagt, Thriller, ne? Weil das einfach so mit Ermittlern ist und so und das wird jetzt einfach aufgeklärt.
No.
Ich habe mich immer noch erschrocken.
Und jetzt habe ich gedacht, okay, das ist doch irgendwie eher so irgendwas Abgedrehteres.
Ja, Lynch halt.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ich glaube, die sehen wir die Ermittler überhaupt noch irgendwann mal? Nee, ne? Bin mir jetzt gar nicht sicher.
Nee, ich bin mir auch nicht sicher.
Auch schön, dass er nochmal zurückschneidet, ne? Nach dem Motto so, die Erwartungshaltung ist, da taucht er nochmal auf, der Typ. Mhm. Bei dem Kerl fühle ich mich so ein bisschen an die Träume von Agent Cooper erinnert.
Ja, stimmt. Da spielt von ja
Twin Peaks,
ne? Spieler, genau. Ja. Jetzt kommt gleich eine wichtige Szene. Ah ne, Moment.
Ich meine, ich finde natürlich mit diesem Telefonieren cool, dass da so irgendwie so Infos mit so ganz wenig Text eigentlich weitergereicht werden und eigentlich scheint das so irgendwie doch ein Netzwerk zu sein, was irgendwie ja schon öfters
zusammengearbeitet hat. Netzwerk natürlich.
Ja.
So, jetzt Achtung auf den roten Lampenschirm und den vollen Aschenbecher. Genau der gleiche, das gleiche Bild taucht später im Film nochmal auf. So, und jetzt kommt Naomi Watts Charakter hier in L.A. an. Also ihr Haar leuchtet ja sozusagen, ne? Es ist alles ganz toll, sehr leichte Musik, ist unglaublich glücklich darüber.
Ja, wir haben auch gar keine Atmo, ne? Wir haben eigentlich nur Musik und den gesprochenen Text gehört.
Genau, und die ältere Dame hält sie ja schon so am Arm, was darauf hindert, dass sie sich halt kennen oder ein engeres Verhältnis zusammen haben. Vielleicht familiär oder andersrum.
Genau, das war auch mein erster Gedanke.
Ja.
Vor allem, das ist irgendwie auch eine interessante Szene, weil eigentlich ist dieses Verabschieden ja immer dann, bevor jemand ins Flugzeug steigt. Und hier ist es ja genau andersrum, ne? Also hier wird verabschiedet, nachdem man zusammen aus dem Flugzeug ausgestiegen ist.
Ja. Also im Prinzip erfahren wir, dass sie sich gar nicht so gut kennen. Die haben sich quasi nur auf der Reise kennengelernt.
Genau. Genau. Aber es sagt natürlich viel über Betty aus, ne?
Ja.
Also so ein Typ Mensch, der recht schnell Freunde findet und alles. Und,
ja, oder sich eben auch an Leute klammert, ne? Dass man, weil sie eben niemanden kennt und ein bisschen verloren ist und ja, eine Kontakte finden möchte unbedingt. Ja. So, wer fährt in der schwarzen Limo? Das ältere Ehepaar.
Ja, und dieses breite Grinsen auch, ne? Das ist irgendwie.
Aber ich finde es irgendwie schräg, beängstigend, als ob die irgendwas geplant hätten oder irgendwie mehr wissen als die anderen.
Ja.
Also die sind nicht nur glücklich, in L.A. zu sein, da ist noch irgendwas anderes im Spiel, oder? Also.
Ja.
Ja.
Ja. So, das Hollywood-Zeichen.
Ja, jetzt kommt Betty in dem Haus ihrer Tante an, aber ich finde, die Musik ist trotzdem nicht so richtig fröhlich, oder? Es wirkt ein bisschen traumhaft, aber auch trotzdem bedrückend irgendwie. Es ist sehr seltsam.
Ja, vor allem auch jetzt hier dieses Zugewachsene, ne? Das erweckt ja auch eher so ein bisschen gruseligen Eindruck.
Ist aber wahrscheinlich so ein bisschen Anspielung an Sunset Boulevard, also den Film. Wir haben ja das Schild schon gesehen und später sehen wir sogar ein Auto, was aus dem Film ist noch.
Ja, also Ann Miller spielt ja Coco hier in diesem Film. Und zwar ist das der letzte Auftritt von Ann Miller, die eine Tap-Dancerin ist aus den 40er, 50er Jahren und da eine riesige eine Karriere hatte in diesen Tap-Dance-Filmen.
Das passt aber auch ganz gut, weil sie wirkt auch so ein bisschen so, ne? Jetzt in dieser Rolle.
Ja, sie wirkt aus einer anderen Zeit.
Ja, ne? Genau, ja.
Ja, also wie halt so jemand, der früher halt Schauspieler war und dann irgendwann gemerkt hat, oh, die Rollen kommen nicht mehr. Und dann hat sie sich halt irgendwie diese Apartmentanlage noch gekauft von ihrem Vermögen, um was zu, um Einkommen zu haben später.
Mhm.
Ja, hier erfahren wir ja, dass es das Apartment ihrer Tante ist. Mhm.
Ich will gar nicht wissen, was sowas kostet in L.A. Mhm.
Also mir wird jetzt auch nochmal klar, dass Lynch eigentlich sehr viel Subjektive auch benutzt, ne? Und das auch immer wieder so, aber jetzt nicht so übertrieben, ja, sondern einfach so auch als Zwischenschnitte benutzt.
Ja. Also ich finde,
was hier natürlich, Entschuldigung. Ja, nee, sag du ruhig zuerst.
Ja, ich finde, hier gibt es so eine extreme Dissonanz zwischen der Art zu filmen, der Subjektive, die so ein bisschen unheimlich wirkt, so ein bisschen langsam, es schwebt so ein bisschen, als ob der irgendwas lauert irgendwo. Mhm. Und Naomi Watts ist so unglaublich glücklich drüber, das passt überhaupt nicht. Das ist wirklich eine riesen Dissonanz, finde ich, zwischen beidem.
Ja, und es passt natürlich auch zu den allermeisten Interpretationen, dass wir hier jetzt gerade in einem Traum sind, ne?
Ja. Aber auch so ein bitterer Traum irgendwie, der nicht so ganz ist, was es eigentlich scheint, auf den ersten Blick.
Ja.
Ja, und das Detail passt auch schon nicht zu dem aufgeräumten Apartment, dass da irgendwie so ein Kleid und eine Handtasche und Schuhe rumliegen.
Ja. Vor allen Dingen sehen die auch, ich meine, wir sehen jetzt Tante Ruth nie, aber es wirkt nicht unbedingt wie die Kleidung, die Tante Ruth, wie ich sie mir vorstelle,
ja, doch,
tragen
wir
würde.
Sehen sie am Anfang, als sie die Sachen ins...
Ja.
Aber trotzdem stört sich jetzt auch gar nicht mehr diese Detail, ne? Ist ja völlig glücklich über diesen Spiegel, aber jetzt treffen wir halt die andere Person.
Was meint ihr denn? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, ich will nicht sagen, Betty wirkt so ein bisschen naiv, aber irgendwie auch schon, oder?
Ja, auf jeden Fall, finde ich. Also ein bisschen naiv, unschuldig, hilfsbereit auf jeden Fall, aber
ja.
Doch, Betty ist definitiv naiv.
Und gutgläubig halt, ne? Ich glaube, alles, was man ihr so erzählt, ja.
Also es ist ja, ich höre jetzt mal auf rumzutanzen, eine Interpretation dieses Films geht so in Richtung Me Too und dass Lynch halt über diese ganze Thematik Casting Couch und wie Produzenten gegenüber weiblichen Darstellern ihre Macht missbrauchen. Und das passt hier natürlich auch sehr gut. Betty ist halt diejenige, die jetzt gerade angekommen ist, die noch nicht diesen Missbrauch erfahren hat, während hingegen Rita eben diesen Missbrauch jetzt deutlich gespürt hat durch diesen Unfall, der ja vielleicht auch verklausuliert für was ganz anderes steht.
Ja. Jetzt zoomen wir in dieses Gilda-Poster rein und das ist ja auch eine Art, den Film zu interpretieren. Immer wenn wir in irgendein Objekt reinzoomen, heißt das etwas. Und das ist auch der Grund, warum sie selbst den Namen Rita gibt und ab da eigentlich so die Femme Fatale annimmt. Und jetzt erfahren wir, wo sie eigentlich ist, ihre Tante, beim Film, bei Filmarbeiten in Kanada. Ja, und ich finde, hier sieht man auch ganz gut auf dem Haar von Naomi Watts, also auf Bettys Haar, fällt extrem viel, das leuchtet sozusagen, da fällt extrem viel Licht drauf. Das ist eigentlich in der ganzen ersten Teil des Films so, dass sie immer so angestrahlt wird, so leuchtend wirkt.
Ja. Man sieht es ja auch an ihrer Strickjacke da mit den Pailletten, die leuchten dann ja auch dauernd.
Stimmt. Funkeln sogar richtig, ne?
Ja. Wie kleine Sterne.
Ja. Stars. Da reagiert plötzlich dann Rita auf Traumstadt. Das löst etwas bei ihr aus, also das Wort Traumstadt.
Ja, ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt dieser Interpretation folgen, dass das eigentlich ein Traum von Naomi Watts Figur ist. Dem Moment, wo sie Traum sagt, fängt die Traumfigur an, zu zittern, dass das quasi schon so ein erster Hinweis war, dass sie in einem Traum ist und dass der Traum bricht.
Ja.
Vielleicht mal die Frage an euch beide. Habt ihr irgendwie eine Idee oder vielleicht auch irgendwo mal gelesen, ob hier David Lynch auch so Filme wie La La Land oder Once Upon a Time in Hollywood beeinflusst haben könnte?
Der Film ist von 2001, ne? Also das kam ja alles erst danach.
Ja, richtig, ich glaube, deswegen meine ich.
Du meinst, dass, ja, dass Lynch die, also genau. Einfluss für Chazelle so,
genau,
und
ja. Umgekehrt. Ja, genau, ja.
Das wüsste ich jetzt nicht.
Also,
weil also es
ist
geht ja
eigentlich eine Antithese zu La La Land, wenn man
nee, ehrlich ist. Nee, das ist richtig, aber es geht ja auch irgendwie so um diese, ja, um Träume verwirklichen und
die aber beiden das ist Typen ja nicht, kamen aber das ist ja wiederum nicht. Das ist ja wiederum nicht, das ist ja nicht erst was Lynch gemacht hat. Das gibt's ja schon viel länger. Also Lynch rekurriert ja selber auf sowas wie Billy Wilder oder so. Also würde ich jetzt nicht zwingend sagen, dass.
Ja, okay, ja. Yeah.
Also die haben den bestimmt auch gesehen, aber ob das jetzt. So. Und der ältere der beiden Brüder ist übrigens der Komponist Angelo Badalamenti.
Genau, ja. Und die beiden Brüder, die Castellani-Brüder, kamen ja eben auch aus einer schwarzen Limo. Also es kommen sehr viele schwarze Limos in diesem Film vor. Ja. Witzigerweise sieht man jetzt ganz gut den Golfschläger, dem Adam Kescher ja irgendwie vor sich liegen. Eigentlich auch völlig immer crazy ist. Ja, es gibt da eine Szene, die gestrichen wurde in dem Film, die eigentlich ursprünglich geplant war, dass er nämlich beim Golfspielen ist und angerufen wird und dann plötzlich zu diesem Meeting kommen muss. Ah, okay. Wobei es trotzdem nicht erklärt, warum er den Golfschläger dann ins Meeting mit reinnimmt, also in den Sitzungssaal. Aber deswegen hat er halt einen Golfschläger dabei. Es passt auch nur so halb, aber naja.
Ist halt ein absurdes Element.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das fiel mir jetzt heute so morgen noch beim Anschauen auf. Dieses Logo von der Firma.
Ja.
Erinnert euch das nicht auch irgendwie an das alte Logo von der Weinstein Company?
Ja, das war auch mein erster Gedanke, als ich das diese Scheinwerfer quasi gesehen habe.
Passt natürlich, passt natürlich sehr gut zu dieser MeToo-Interpretation. Ne?
Richtig, ja.
Es passt auch in die Scheinwerfer der Limousine, aber ja, auch in Weinstein natürlich. Camilla Rhodes sehen wir jetzt hier gerade auf diesem Foto. Wir wissen bis jetzt gar nicht, wer sie ist, sie taucht ja gar nicht auf. Aber es scheint sich da um eine Empfehlung.
So kann man es auch nennen.
Genau. Wie Adam Kescher seine Hauptrolle neu besetzen wird. Was ja sollte. Was ja eigentlich auch sehr ungewöhnlich ist. Warum besetzt man eine Hauptrolle neu? Weil der Film scheint ja, ist ja schon, hat ja schon mit den Filmarbeiten angefangen.
Ja. Generell ist die Szene und diese Thematik noch eine andere. Oder ein Thema für eine andere Interpretation, nämlich der sogenannten Hollywood Conspiracy, also die Hollywood-Verschwörung, dass quasi eigentlich die meisten Rollen bereits in Hinterzimmern festgelegt werden und eigentlich nur noch so Kleinstrollen und Statisten gecastet würden. Eine andere Form der Hollywood Conspiracy wäre eben wieder die MeToo-Thematik.
So, er sagt jetzt, die ist die Richtige, auf Englisch, this is the girl, was eben auch einer der Sätze ist, der halt sehr oft wiederholt werden im Film und unter Umständen auch verschiedene Bedeutungen haben. So, und die Szene ist jetzt extrem langgezogen und sehr drückend.
Vielleicht könnt ihr mir mal helfen, warum denke ich denn eigentlich jetzt hier gerade in dieser Sequenz immer an den Paten?
Ich glaube, das ist bewusst. Das sollen ja auch Mafiosi sein, glaube ich, die beiden Kandidaten.
Ja, ja. Ja, also auch okay, so das Ganze, was so drumherum passiert.
Ich sag mal so, dass
Espresso und so, also
ich sag mal so,
das ist jetzt inszenieren auch, ne?
Ja. Und auch diese ganze Szene, ich sag mal so, das ist jetzt nicht so weit weg von etwas, was durchaus passieren könnte in einem Partnerfilm, ne? Also diese Thematik von wegen Schauspieler neu.
Aber da bewegen wir uns auch im Bereich der Interpretation, ne? Weil wir wissen ja jetzt nicht genau, wer diese Leute da sind. Nee, ne?
Die werden außer dem Namen erfahren, wenn ich es über sie. Das stimmt.
Und dass sie offenkundig mächtig sind.
Ja.
Ja. Und was ich auch nicht ganz hinbekomme, ist dieser Typ in einem Sessel, der dann in diesem großen Raum sitzt. guckt er hier gerade zu? Sitzt er hinter einer Scheibe oder?
Ja, ich glaube, er hört es nur.
Ah, er hört es nur.
Ja, hätte ich jetzt auch so interpretiert.
Ja. Tja, doch kein guter Espresso.
Tja.
Dann.
Ja, es scheint auch eine Machtdemonstration zu sein.
Dann wirft er noch die Serviette so demonstrativ weg, genau. Achtung auf dieses Klopfen. Hört ihr das Klopfen?
Mhm.
Es kommt mehrmals im Film vor, dass es plötzlich Klopfen auftaucht, das eigentlich gar nicht zu der Szene passt. Also ich werde es auch nochmal später auf jeden Fall angeben.
Ja.
Natürlich kann uns das Medium Film jetzt nicht vermitteln, wie der Kaffee eigentlich geschmeckt hat, aber ob er wirklich schlecht war oder ob es einfach immer schlecht gewesen wäre und es zu den gleichen gewesen wäre.
Ja. Aber es spielt ja eigentlich auch keine Rolle.
Nee. Ja, jetzt taucht eben wieder Michael J. Anderson auf, der eben auch in Twin Peaks den Mann von einem anderen Ort gespielt hat. Und da trifft sich ja oft Agent Cooper in diesem Art Jenseits oder so mit ihm. Mit diesen roten Umhängen drumherum. Also das,
genau.
Und im Film trägt er übrigens Prothesen, damit er längere Arme und Beine hat, als er eigentlich hat.
Mhm.
So. Ja, und die Aktion von Adam Kescher, die jetzt gleich kommt, das ist wahrscheinlich sogar eine Anspielung an Jack Nicholson, bei dem es verbrieft ist, dass er 94 so eine Aktion gebracht hat.
Ja, weil irgendjemand die Vorfahrt genommen hat, deswegen ist er einfach bei der nächsten runden Ampel dann ausgestiegen und hat mit seinem Golfschläger die Windschutzscheibe des anderen Fahrers zerdeppert. Und aus diesem Grund nennt man ihn auch den Mulholland Man, weil das eben wohl auch auf den Mulholland Drive passiert ist. Also passt das wirklich gut zu der Geschichte.
Okay, das passt gut, ja.
Ja. Was ja auch wahr sein kann, wenn das jetzt ein Traum ist, was wir ja schon angesprochen haben, weil man das irgendwie so in Erinnerung hat, dass es Jack Nicholson auf dem Mulholland Drive getan hat, dann passt das ja irgendwie auch dazu, dass man sich das mal vorstellt.
Ja.
Es sieht ja aus, auch wie, also so eine Mischung aus Theater und Bestattungsunternehmen, ne? Hier dieser Raum.
Ja,
ja. Ja. Das Tolle ist, er antwortet eigentlich gar nicht, ne?
Ja. Also. Ja, ich habe auch erst gedacht, sitzt der irgendwie in einem Rollstuhl, aber der hat da so eine Armlehne, die da so hoch geht, ne?
Mhm. Ja.
Ja.
Also er ist eigentlich Lilliputaner, der Schauspieler, und hat eben halt diese Prothesen, um halt viel längere Arme und Beine zu haben, damit er deswegen halt noch seltsamer oder bizarrer wirkt.
Mhm. Ja, also kleinwüchsiger, ja.
Genau.
Ja. Die Frage ist ja auch, was das konkret eigentlich ist hier, ne? Wieso er da überhaupt in dieser Glasscheibe steht.
Oder sitzt, er scheint ja wohl noch mächtiger zu sein als die Mafia-Bosse.
Ja, ja, weil aber...
Weil er eine Glasscheibe ist und irgendwie die Strippen zieht.
Ja, trotzdem, aber das erklärt ja nicht, wieso da eine Glasscheibe ist. Also, normalerweise sitzt man ja nicht zwingend hinter einer Glasscheibe.
Ich habe irgendwie gedacht, das ist so ein bisschen, ja genau, so hermetisch abgeriegelt, einfach so aus Angst vor, weiß ich nicht... giftigen Gasen oder sowas.
Ja, aber in Twin Peaks hat er eben auch so eine Rolle im Jenseits, ne? Das ist halt...
Okay.
Naja.
Er ist eine Person, also in Twin Peaks ist er eine Person außerhalb der Realität. Man kann da durchaus drüber reden, ob das nicht so auch hier ist.
Ja. Ja, und jetzt wird da über diesen Unfall gelacht, ne? Die hatten da irgendwas mit zu tun. Er meinte gerade, es ist halt unrealistisch, dass so ein Unfall passiert ist. Und das finden die, glaube ich, zum Lachen. Deswegen denkt man sich als Zuschauer, ist es eigentlich wirklich passiert? Ist das irgendwie nur eine Filmrolle gewesen? Warum ist das
witzig? Ja, gut, es ist natürlich für die insofern witzig, weil sie ja Profikiller sind, bei denen ein Auftrag durch Zufall so ausgeführt wurde, dass die Polizei jetzt nicht wegen Mordes ermittelt. Das Opfer hat zwar überlebt, aber weil das ist ja der Witz sozusagen für die, dass
Okay.
Ach so, sonst helft mir noch mal weiter. Die zwei
Also die zwei sind ja offensichtlich Profikiller, ne? Also
genau. Okay.
Zumindest
der Linke.
Sind die bei den,
der Linke, ja. Also er ja.
Sind die bei dem Autorennen waren die dabei oder wie, oder?
Nee.
Okay, die waren jetzt nicht dabei, ne?
Warum die davon wissen, gehört, ist halt, ist halt die Frage. Ja. Milieu, Kontakte zur Polizei oder es ist einfach Traumlogik, dass sie davon wissen, ne?
Genau. Also völlig überraschend, da schießt er ihn jetzt. Wir sehen gerade jetzt hier dieses, ja, das Haar, das da verbrannt wird durch den Austritt der Kugel. Mhm. Das war einer der Gründe, warum ABC den Pilotfilm kürzen wollte, weil das wohl nicht akzeptabel war für ihren Sender. Ja.
Also das ist jetzt, da habe ich schon fast gedacht, so jetzt wird's Comedy oder so.
Ja. Und vor allem er denkt so,
oh, es ist ja, es hat ja durchaus was, ne?
Ja.
Wenn er jetzt nachher noch die Putzfrau und den Dingens erschießen wirklich, muss, das hat ja was.
Ja.
Das hat ja sehr schwarzen Humor. Mhm. Generell gibt's aber für diesen Profikiller noch eine andere Interpretation. Die ist auch wieder in dieser MeToo-Thematik. Und zwar.
Das Weggucken, oder?
Nee. Und zwar, dass diese Typen, oder dieser Typ hier, kein Profikiller in dem Sinne ist, sondern so ein Stück weit auch stellvertretend steht für Agenten, die junge Schauspielerinnen oder junge Frauen, die Schauspielerin werden wollen, zu zwielichtigen Castings und zu zwielichtigen Produzenten schickt, bei denen sie wissen, was die mit diesen jungen Damen machen, beziehungsweise was die von diesen Frauen fordern.
Ja, und ich finde auch
also bei dieser quasi, Szene... Ja. Und wir, Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade nochmal, und er tritt ja auch später so ein bisschen, redet er ja mit dieser Frau, was ja so ein bisschen auch suggeriert, dass er nebenher noch Zuhälter ist. Das ist natürlich da auch so ein ganz wichtiger Punkt für diese Interpretation.
Ja, und der Reinigungskraft ist anscheinend irgendwie auch völlig egal oder es überrascht ihn irgendwie gar nicht. Es ist völlig normal, dass solche Sachen da passieren. Mhm. Und es ist eigentlich auch keine Hilfe. Also er ruft keine Hilfe und er hilft auch nicht wirklich.
Ja, aber kommt ja trotzdem in die Richtung, ne?
Ja, aber sehr zögerlich.
Ja, ja.
Aber vielleicht, weil er auch einfach nur jetzt in diese Richtung staubsaugt, ne?
So.
Jetzt geht der Staubsauger an.
Ja, es ist, glaube ich, alles irgendwie ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, ne?
Ja, ich meine, das war völlig unkompetent, ne?
Dieser
Auftragskiller.
Wirkt nicht sehr professionell.
Sag mal, das könnte jetzt auch irgendwie wie so der Auftakt für einen Coen-Brüder-Film sein, ne?
Das stimmt. Jetzt erschießt auch diesen Staubsauger noch. Ja.
Ja, was heißt, er erschießt den Staubsauger? Ja, das macht er ja dem Spuren verwischen, damit der Tote da Schmauchspuren hat.
Damit er aufhört zu staubsaugen, ja. Und jetzt geht die Sprinkelanlage an.
Naja, was heißt, damit er aufhört zu staubsaugen? Ich glaube jetzt nicht, dass das die Hauptintention ist. Ich denke, die Hauptintention ist, dass die Leiche Schmauchspuren kriegt.
Ah, ich dachte, okay. Na gut.
Also das würde ich jetzt sagen, weil er steckt es ja in die Hand von der Leiche, damit eben der Typ Schmauchspuren hat und es so aussieht, als ob er die zwei erschossen hätte mit der Waffe. Und anschließend vielleicht sich selbst.
So, wir hören jetzt, wie Betty mit ihrer Tante Ruth telefoniert. Und plötzlich merkt man, dass Ruth anscheinend am anderen Ende da überrascht ist, dass sie von Rita erfährt.
Ja.
Die sie ja gar nicht kennt, offensichtlich.
Genau.
Und ist ja auch gar nicht ihre Freundin ist. Da würde man jetzt denken, das wäre aus Ritas Perspektive. Und man hört ja auch noch Bettys Stimme.
Mhm. Ja.
Die aufgestanden wäre. Es wirkt so wie Ritas Perspektive. Aber es aber es ist eben aus Bettys Perspektive.
Was
ich auch sehr interessant
finde. Ja, das finde ich auch interessant, ja.
Ja, das spielt natürlich auch nochmal in diese ganze Thematik rein, dass wir hier einen Traum haben und ja quasi alles aus Bettys Perspektive ist, sozusagen.
Mhm. Also, ich erst sehr anklagend, dann seid ihr auch mit der Tante telefoniert.
Ja.
Also aber ich finde,
Ja, nee, sag ruhig zuerst.
Aber es kippt dann auch recht schnell. Jetzt tut ihr dann Rita doch wieder leid, sie ist dann hilfsbereit und auch ein bisschen naiv.
Also ich sag ja sogar, sie ist von Anfang an relativ zurückhaltend für die Situation. Ich meine, du musst dir ja vorstellen, das ist halt eine Frau, die sie ursprünglich beim Duschen entdeckt hat in der Wohnung, wo sie überhaupt nicht hingehört.
Ja, und wenn die jetzt gleich die Handtasche aufmachen, ne? Also da würde ich ja auch denken, okay, jetzt ist hier irgendwas nicht ganz, geht dir nicht mit rechten Dingen zu.
Na, das tut's ja definitiv nicht.
Ja, aber das war so der einzige Moment, wo Betty reinkam und so ein bisschen auch anklagend war oder wissen wollte, was ist eigentlich jetzt hier los, was machst du eigentlich? Das dauert aber nur so ein paar Sekunden, dann ist sie wieder in die Hilfsbereite und Liebe und Nette.
Naja, ich habe da wohl was nicht ganz verstanden, ne?
Ja, es hat schon alles seine Richtigkeit, ne? Du bist ja schon, das ist ja normal, dass du hier bist. Ich will dir ja auch helfen.
Aber hier denke ich mir auch so wie Rita die Tasche aufmachte, es wirkt so, als wüsste sie, was da drin ist.
Ja. Ja, und.
Oder sagen wir es mal so, hat sie vielleicht Angst vor dem, was da drin ist.
Ja, und wir sehen diesen Reißverschlussspieler nochmal mit der gleichen Tasche. Also genau die gleiche Szene wieder, wie die langsam aufgemacht wird. Ja, jetzt tauchen eben die ganzen Geldscheine hier auf und Betty hat den Mund so halb offen, weil sie merkt, da läuft irgendwas Zwielichtiges dann doch. Mhm. Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen.
Ja, ich meine, wer zahlt denn heute noch mit Bargeld, ne?
Ja, vor allem
auch damals, 2001.
Die Scheine sind ja schon auch unterschiedlich zusammen gemacht, ne? Einige mit so Gummibändern, andere auch mit,
Ja. Und diesen Schlüssel hat übrigens David Lynch selbst hergestellt.
Okay.
Nachgelesen, ja. Er ist ja auch als Künstler und Maler aktiv.
Also ich muss sagen, mir gefällt der Schlüssel eigentlich ziemlich gut. Also der ist sehr designt, also sehr, sehr designvoll und hat auch sowas Geheimnisvolles.
Ich finde, dass diese Szene eigentlich sehr unwichtig wirkt, aber sie kommt eben direkt nach dem Schlüssel. Ist sie deswegen vielleicht eine Schlüsselszene?
Ja, würde ja passen, tatsächlich, weil das war ja jetzt das, was ich gerade erwähnt habe, ne, dass er jetzt so ein bisschen
zuhält,
wirkt genau, wie ein Zuhälter.
Genau. So als Nebenjob auch nochmal.
Warum nicht?
Weil ich meine, an sich erfahren wir da jetzt nichts Wichtiges. Ne? Es sei denn, er will halt wissen, was mit Rita passiert ist, taucht die in der Straße irgendwie auf vielleicht.
Und das ist ja auch eine Interpretation dieser, also wir sehen ja nachher noch einen anderen Schlüssel mit, wenn es um den Mordauftrag geht. Und das ist halt auch so eine Interpretation, dass wenn diese Typen eigentlich die zwielichtigen Agenten sind, die quasi eigentlich schon fast eher Zuhälter für die Produzenten sind, dann sind diese Schlüssel sozusagen der Weg durch die Hintertür sozusagen, ne, nach Hollywood. Mhm. Ja, man hat so ein bisschen, man fiebert mit, aber weiß halt nicht. So, jetzt sehen wir auch noch mal ein bisschen weiter, was die Mafia eigentlich für eine Macht hat.
Ja, und ich meine, er hat ja da im Prinzip noch gar nichts gemacht. Er hat ja jetzt nicht entschieden, dass nicht die Schauspielerin, die Mafia will, die Rolle ein. Die hat sie ja nur ein bisschen geweigert.
Und er hat deren Auto
eingeschlagen. Ja, klar. Entschuldigung, stimmt.
Dafür, dass er überhaupt noch lebt, hat er schon mal, hat er schon ordentlich einen Stein im Brett bei denen. Also, da würde ich mich nicht bei Mafia
trauen,
denen das Auto zu zertrümmern.
Es macht alles Sinn, sorry. Wir hören nochmal Mulholland Drive.
Ja, und auch das ist natürlich wieder so eine Frage, ob der Mulholland Drive dann nicht auch für was deutlich weiterführendes steht, ne? Straße nach Hollywood.
Also ich finde aber hier, dass Naomi Watts so ein bisschen, die hat so einen kindlichen Enthusiasmus, ne? Die wirkt so ein bisschen wie so eine Schuldetektivin. Ah, wir können die Polizei anrufen, dann kriegen wir so einen Rapport und das finden wir alles raus. Komm, ich helfe dir, das machen wir jetzt, ne? Das wirkt so richtig naiv und so kindlich halt, ne?
Ja, und das passt wiederum ja recht gut zu der ganz ursprünglichen Idee. Denn ganz ursprünglich sollte das ja mal ein Spin-off von Twin Peaks sein mit Audrey.
Und die da eben so das liebe Mädchen ist, ne, das die Tochter, glaube ich, von dem Besitzer des Motels, glaube ich.
Genau.
Und genau.
Ja. Und sich aber ja auch dann so ein bisschen in Agent Cooper verknallt.
Genau.
Und dann ja auch versucht, mit ihm zu ermitteln, so ein bisschen.
Richtig.
Genau. Und das, also, ne, also ich sehe das, ich glaube, als er sich dann entschieden hat, dass das nicht Twin Peaks Spin-off wird, glaube ich schon, dass er da gar nicht so viel von dieser Figur hat umschreiben müssen.
So, wir sehen jetzt gerade diesen anderen Truck oder diesen anderen Pickup-Truck da stehen. Gene Clean, also anscheinend irgendwie wahrscheinlich der Pool, der Poolsäuberer oder der Poolreiniger.
Das ist natürlich jetzt nochmal absurder, wenn du jetzt diese andere Szene erwähnst, die gestrichen wurde, dass er offenkundig nur mit dem einen Golfschläger golfen war.
Ja, das ist sowieso seltsam. Das stimmt. Er hätte die Tasche ja nicht mithaben müssen. Aber die wurde ja gefilmt. Die Szene gibt es ja auf dem Golfplatz. Insofern war anscheinend nur mit einem. Ja. Die wurde halt nur gestrichen dann.
Aber es passt ja zur Absurdität wieder.
Es wird eher angemacht. Ich habe es ja geschafft. Ja.
Das ist auch ein schöner Vorschlag.
Ist auch so schön, dass, das muss ich sagen, das gefällt mir ganz gut, dass Adam hier so einfach so kommentarlos dann diese Kiste greift.
Genau,
jetzt erfahren wir, dass das die Schmuckkiste ist.
Genau.
Und auch schön, wie er erst zu den Ölen guckt, aber dann doch Richtung Garage geht. Und sich was Schönes raussucht.
Ah, die pinke Farbe, die wird es sein. Ja. Er ist bestimmt wütend, Lorraine. Er kann halt eben auch verstehen, er hat mit seiner Frau geschlafen. Ja. Das kann man ja auch verstehen, also dann ein bisschen. Ja.
Ja. Also übrigens Billy Ray Cyrus, ne? Der Liebhaber von ihr.
Ja, und das wirkt so, als würde sie jetzt auch vergewaltigen wollen, oder? Also,
ja, hatte ich auch erst gedacht, ja.
Ja.
Also was ich ganz cool finde, ist eigentlich, dass Adam jetzt sozusagen auch diese Farbkleckse behält.
Also ich finde, er geht irgendwie immer sehr entschlossen, also Adam Kescher, und stellt keine Fragen eigentlich.
Ja, ich muss auch sagen, ich kann zu ihm, also zu Adam, keine richtige, ich weiß nicht, weder eine richtige Sympathie noch eine Antipathie aufbauen. Er ist irgendwie so, weiß
der
ich
Vollloser.
Nicht. Ja, eigentlich schon, ne?
Also ich meine, die Szene dauert jetzt 2,5 Minuten, ne? Er kam in sein eigenes Haus, seine Frau hat eine Affäre, er hinkt, er blutet und ist mit Farbe überströmt.
Und er ist obdachlos geworden gerade.
Ja, genau. Ja.
Das Bargeld wurde jetzt versteckt, einmal in der Hutschachtel.
Und der Schlüssel natürlich auch.
Genau, und der Schlüssel in dem Schrank nochmal.
Ja, und dieser Händedruck, ich meine, es hat ja auch was sehr Jugendliches und, ne?
Ja, schon.
Und Rita will ja erst auch gar nicht annehmen, also die ist gar nicht auf der Ebene wie Betty, ne? Also die ist...
Ja, die...
Das nimmt die gar nicht so richtig ernst irgendwie.
Ja, es ist ja auch die Frage, ich meine, für sie ist es ja auch eine sehr unangenehme Situation. Sie weiß ja im Prinzip überhaupt nichts. Sie hat ja Amnesie. Und diese junge Frau ist irgendwie die Einzige, an die sie sich scheinbar jetzt wenden kann. Weil das Einzige, was sie halt weiß, ist, dass sie aus einem Autowrack rausgeklettert ist.
Ja.
Und einen Haufen Bargeld in der Tasche hatte.
Und ich glaube, es ist doch genau das Telefon, ne? Das öffentliche.
Das ist das Telefon.
Das ist das Telefon, ja, genau.
Seid ihr sicher, dass es an der Seite von den Winkies ist? Ich glaube, es ist auf
ein anderes Telefon. Doch, klar, wir haben doch gerade dieses Entrance, aber wir haben doch
genau,
gerade dasselbe Entrance-Schild
gesehen, richtig.
Wo ich da vorhin schon drüber gesprochen habe.
Ah, okay. Okay. Ah ja, okay, doch. Stimmt, das ist die Ecke. Wie stolz sie jetzt darüber ist, ne, dass sie es rausgefunden hat. Aber wie kann sie denn wissen, dass es der Unfall war? Dass es ihr Unfall war. Sie scheint sich ja extrem sicher zu sein dabei. Ach ja, und deswegen gehen die auch jetzt ins Winkies. Ja, das macht das ja Sinn, klar. Das Telefon direkt an der Ecke, ja. Also ich finde irgendwie, dass Rita da so ein bisschen abwesend auch ist, als ob es sie gar nicht so interessiert. Also irgendwie, also mir geht es so in der ersten Teil des Films, dass irgendwie Rita vielleicht doch mehr was, als sie eigentlich zugibt, oder? Es geht mir zumindest.
Ja doch, bei mir geht es auch so, dass ich nicht hundertprozentig glaube oder ihr glaube, dass sie sozusagen eine Amnesie hat.
Gar nichts
vielleicht weiß, genau, richtig, ja, sondern auch was verschweigt.
Ja, Diane steht auf diesem Namensschild, das wird nachher auch nochmal wichtig. Und die Erinnerin auch, ja.
Und fällt euch auf, dass hier im Diners auch die Stühle diesen grünen Bezug haben wie bei der Ryan Entertainment in einem Konferenzraum? Ich weiß nicht, ob das irgendwas zu bedeuten haben könnte, aber fällt mir jetzt nur so auf.
Ja.
Ja, und da wacht sie plötzlich auf, ne? Also wacht sie auf, sag ich mal, da wird sie viel lebhafter und glaubt an diese Suche nimmt halt mehr teil.
Ja gut.
Ja gut, aber also das passt ja durchaus innerhalb der Handlung, ne? Wenn du plötzlich eine Erinnerung wieder hast als jemand, der Amnesie hat, dass du dann...
Es könnte natürlich auch so sein, also ich versuche jetzt mal mit zu interpretieren, dass natürlich man Hollywood auch als Ort benutzt, um sich einen Namen zu machen. Und ich meine, dann beginnt sie natürlich auch zu strahlen, nachdem sie sozusagen eine Idee hat, wer sie ist. Ich weiß nicht, ob das weiterhilft.
Doch, finde ich auch interessant. Doch, ist eine mögliche Interpretation auf jeden Fall.
Ja, und auch sowas wie, das ist nicht meine Stimme. Diesen Effekt kennen ja sicherlich viele, die auch schon mal sich selbst bei einer Aufnahme gehört haben. Oder auch wenn man sich selbst auf Video hört oder sieht, dass das immer so ein befremdliches Gefühl erzeugt. Mhm. Und ich meine, das passt jetzt hier bei diesem Anruf natürlich auch irgendwie da rein, wo sie sich auf dem Anrufbeantworter gehört hat und sagt, das könnte sie nicht sein.
Und wir sehen wieder eine schwarze Limo. Ist das wohl vielleicht Luigi hinten? Luigi Castiglione in der Limo? Der saß noch jemand.
Ja. Da war wirklich nur richtig. So eine Sekunde. Ja, richtig. Und das Fenster ist auch auf da immer. Und irgendwie dieser, Handlanger, sag ich mal, geht jetzt rein, hat natürlich auch auf den Boden geguckt, weil er scheinbar diese Farbflecke gesehen hat, obwohl wir sie nicht gesehen haben, weiß man irgendwie, da ist ja was. Und man denkt erst, oder ich habe erst gedacht, das ist jemand, der von Adam geschickt wurde.
Ja, ich finde aber auch witzig, wie sie auf ihm dann rumtouren. Ne? Also, es hat schon was, wie bei der Killer-Szene auch vorhin, ne? Irgendwas sehr Comedy-Slapstick-haftiges.
Ja.
Völlig anderes Genre irgendwie.
Vor allem, wir hatten ja vorhin in dem Haus auch diese Hammond-Orgel.
Ja.
Und jetzt haben wir ja auch wieder so eine...
Das ist ja jetzt im Prinzip eine Spiegelung, ne? Also, der Typ, er hat ja vorhin Adam Kesher niedergeschlagen, jetzt wird er halt mit einem Schlag ausgenockt. Kescher in der abgeranztesten Bude ever.
Und da trägt ja immer noch dieses Hemd natürlich mit den pinken Flecken.
Ne? Ja, die hat nichts mitgenommen.
Und es kam eben auch wieder Klopfen an einer Tür. Es kam auch wieder vor im Film. Es kommt wirklich oft vor.
Ja.
Also ich finde das in der ich finde das in der englischen Version ein bisschen besser, weil er sagt nämlich hier auf Deutsch, ich kann auch bar zahlen, Cookie. In der englischen Version heißt es nämlich I pay you cash, Cookie. Und ich finde das irgendwie besser, weil das so ein bisschen Eindruck erweckt, als ob er immer in Cash bezahlen würde. Oder die hätten das schon von vornherein so abgemacht, dass er in Cash bezahlt. Und deswegen wirkt es ja umso bizarrer, dass er sich wegen den Kreditkarten erkundigt oder ihm das mitteilt, weil es kann ihm ja egal sein, wenn er in Cash zahlt.
Ja, stimmt eigentlich.
Ich finde, das verliert sich ein bisschen in der deutschen Übersetzung. Also wenn er halt sagt, I pay you cash, Cookie, das klingt so, als wäre das ja so abgemacht. Oder er würde auch nur Cash annehmen, ne? Kann ja auch sein. Das ist halt schon sehr bizarr, warum das Cookie halt so wichtig findet oder warum überhaupt ihr das mitgeteilt wird.
Und jetzt sehen wir ja erstmal, in was für einem abgeranzten Hotel
er ist. Ja, in einem netten Hotel.
Ja.
Naja, man hat es ja schon vorher an der Wand gesehen, aber ja, du hast schon recht, das Zimmer selber sieht nochmal
ein bisschen... Weil es da noch einen Zweifel gab, ja.
Aber immerhin haben sie eine schöne Ikone da stehen.
Finde ich toll, diesen Satz. Ich weiß, du bist nicht pleite, aber du bist pleite. Mhm. Das hat ja auch so was Traumhaftiges und Widersprüchliches.
Ja, vor allem
was sich, Absurdes, ne?
Vor allem sich ja auch sozusagen einzugestehen, dass irgendwas nicht so ist, wie es wirklich ist. Na, ich meine, das hat ja auch immer was mit dieser Traumwelt zu tun. Also der Adam ist auch so ein bisschen, ja, weiß nicht, ist er schon Zyniker oder?
Er ist halt auch ziemlich arrogant, ne?
Ja, das auch, ja, genau.
Aber jetzt haben wir auch den Cowboy das erste Mal gehört.
Aber ich finde ihn auch extrem emotionslos irgendwie, ne? Also er regt sich ja nicht wirklich auf, oder ist er nicht wirklich
nervös? Wenn er nicht gerade Autos zusammenschlägt.
Ja, aber selbst dann, er macht das ja so extrem ruhig eigentlich. Er nimmt den Schläger, haut das zusammen. Also, ne, also selbst das finde ich ist sehr bestimmt und beherrscht irgendwie. Also er schreit ja kein einziges Mal in irgendeiner Szene, ne? Er ist immer komplett ruhig bei allem. Also er schreit sie auch nicht zusammen oder so seine Frau oder irgendjemand anders.
Ich finde auch schön, wie seine Assistentin ihm jetzt anbietet, dass er bei ihr unterkommen könnte, ne?
Ja, das hat auch was von Hashtag MeToo, hat Markus ja schon angedeutet. Das ja. Vielleicht eine Andeutung, dass es auch von beiden Seiten kommt, ne? Dass es nicht unbedingt immer nur von dem Mann ausgeht, sondern unbedingt auch von, aber naja.
Ja, wer weiß, was sie sich davon erhofft, genau.
Ja, richtig, ja, ne? Klar, ja, also, sie erhofft sich was.
Ja,
auf jeden Fall, ich will jetzt das nicht.
Wobei die Machtverhältnisse trotzdem andere sind. Die Frage, die ich mir da jetzt eher stelle, wäre, wäre das jetzt was Regelmäßiges geworden innerhalb dieser Serie, wenn es eine Serie geworden wäre.
Stimmt, vielleicht.
Vielleicht, um diese Serie-Thematik einmal kurz die Produktionsgeschichte kurz abzuschließen. Also ABC hat die Serie nicht gekauft nach dem Piloten, hat dann offenkundig die Rechte dann irgendwie weitergereicht. Studio Kanal hat dann mehr oder weniger daraus dann einen Kinofilm machen lassen und nochmal von 8 Millionen Budget nochmal 7 Millionen draufgeknallt, damit Lynch, ich schätze mal so eine Dreiviertelstunde bis Stunde zusätzliches Material dreht.
Ja, jetzt nochmal eine ganz kurz wichtige Szene, und zwar kommt diese Hellseherin jetzt hier an die Tür und jetzt sagt sie gleich, Moment... Stellt sich vor. Ja. Genau, und da sagt sie dann auf Deutsch, nein, das ist nicht richtig, das hat sie nicht gesagt. In der englischen Fassung heißt es, my name is Betty, Und dann antwortet die Hellseherin, no, it's not.
Mm.
Und ich finde, das ist noch viel direkter, dass sie im Prinzip sagt, der Name ist doch gar nicht Betty. Das geht ein bisschen in der Übersetzung verloren, leider. Finde ich aber auch sehr interessant. Das ist auch nochmal so ein Hinweis, dass es ein Traum ist und dass es eigentlich, dass sie gar nicht Betty ist.
Ich finde auch sehr schön, dass sie jetzt hier quasi vor dem schwarzen Hintergrund steht immer. Obwohl sie ja eigentlich, obwohl wir ja eigentlich jetzt irgendwie den Flur von ihr sehen müssten.
Stimmt.
Ja, vielleicht passt auch zu dieser Szene so ein bisschen, dass das Problem natürlich ist, dass mit Schauspielern immer natürlich auch eine Rolle oder ein Profil verbunden ist und viele kämpfen ja damit, dann zum Beispiel auch ein Image wieder loszuwerden, ne? Und deswegen ist das vielleicht auch hier so ein bisschen mit drin.
Ja. Und wir hören jetzt, es steht jemand in Schwierigkeiten, aber es ist nicht Betty, sondern es ist Rita, die halt im Apartment noch kurz vorhin zu sehen war.
Ja.
Was auch übrigens passt zu dem, das kommen wir gleich noch zu, was nachher passiert im Film.
Generell kann man natürlich fragen, ob das jetzt hier Unterbewusstsein war, was mal da eben sich an die Oberfläche gepackt hat.
Ja, du meintest ja eben schon, dass Studio Canal das abgekauft hat und es gab dann einige Probleme dadurch, dass es ja ursprünglich ein Pilotfilm für eine Serie war. Und zwar werden Filme, also Serien ja 25 Bilder pro Sekunde gerät und im Kino sind es 24 Bilder pro Sekunde. Und auch das Bildschirmverhältnis ist nicht das gleiche. Und zwar fürs Fernsehen ist es nur 16:9 und für Kinofilme ist es 16,65:9. Und deswegen musste man den Vorführen.
Beziehungsweise, ich bin mir nicht mal sicher, ob 2001 nicht sogar noch eher 4:3 Format Standard war beim Fernsehen.
Kann auch sein, ja. Und auf jeden Fall musste man deswegen spezielle Anweisungen an die Filmvorführer geben, wie der Film zu zeigen ist, nämlich ein bisschen dezentriert, weil sonst hätte man die Köpfe abgeschnitten unter Umständen. Also der obere Teil wäre dann unter Umständen abgeschnitten worden. Also es gab da einige Schwierigkeiten dadurch. Und die Schauspieler, einige Schauspieler haben darauf, oder auch der Mitarbeiter, haben darauf bestanden, nochmal Nachzahlungen zu bekommen, weil nämlich die Gehälter höher sind bei Kinoproduktionen als bei Fernsehproduktionen. Finde ich auch sehr spannend, dass es da gleich nochmal dort auch dadurch höhere Kosten gab. Also auch für die Sachen, die schon gedreht worden waren, ne, im Nachhinein. Das finde ich auch sehr interessant.
Ja. Der Cowboy wird übrigens von manchen als eine Personifikation des Glücks interpretiert.
Er hat übrigens keine Augenbrauen, der Cowboy.
Ja, braucht er im Prinzip auch nicht, ne? Weil irgendwie durch diesen Hut auch dieser Schatten da so ist, ne? Und irgendwie.
Ja, man, es, also ich sag mal so, man sieht es jetzt nicht bewusst.
Ja, genau.
Man nimmt es vielleicht unterbewusst wahr, aber oder unbewusst wahr, aber.
Achso, jetzt kommt dieses mit der Einstellung des Mannes und so. Ja gut, das passt natürlich schon dann auch in das Thema Macht und Gewalt mit rein, ne?
Ist vielleicht auch die Frage, ob Glück vielleicht nicht die passende, also ich würde ihn vielleicht sogar eher als das Schicksal sehen, den Cowboy.
Ich finde jetzt toll diese Szene, was sagte ich denn? Wirklich sehr interessant. Für eine Sekunde denkt man sich, meint das Adam Kescher eigentlich wirklich oder nicht? Und das war. Ja. Jetzt sieht man es gut.
Ja, ich finde, der Cowboy, der wirkt jetzt so ein bisschen wie so eine Computerfigur, ne? Durch diese fehlenden Augenbrauen und ja auch dieses Gesicht, was sich so ganz komisch bewegt, eigentlich, so mimikmäßig.
Ja.
Er spricht ja auch so ein bisschen roboterhaft, ne?
Ja, das liegt übrigens daran, dass nämlich Monty Montgomery, der den Cowboy spielt, dass er eigentlich gar kein Schauspieler ist, er ist nämlich Filmproduzent. Und Lynch hat mit ihm schon mal zusammengearbeitet und er kannte ihn einfach auch gut. Und er wollte unbedingt, dass er mal in seinem Film mitspielt. Und er hat ihn dann so lange darum gebeten und immer wieder daran erinnert, dass er dann doch irgendwann aufgetreten ist. Und die haben die Szene in einem Take gedreht und er spielt ja irgendwie auch völlig emotionslos und nicht besonders engagiert. Und das meinte David, das passt genau zu der Rolle. Das wollte er so.
Was wohl auch daran liegt, dass er viele Texte wohl abliest, weil er sich die Zeilen nicht merken konnte und sie ihm dann Schilder vorgehalten haben.
Mhm. Ja. Ja, ich meine, er wollte eigentlich gar nicht mitspielen. Ne? Also er wurde quasi fast dazu gezwungen von Lynch. Das ist die richtige, wird hier nochmal gesagt. Mhm. Das ist das Wichtigste. Also ist er irgendwie auch mit der Mafia, ne? Ist er irgendwie auch in dem ganzen Wusel drin, anscheinend.
So er denn eine reale Person ist. Ne? Das ist ja die Frage, ob er, also wie gesagt, ich finde diese Idee, dass der Cowboy eigentlich eine Personifikation von irgendwas ist und eigentlich nur was bildlich darstellt, was man sonst nicht darstellen kann, wie Glück oder Schicksal bei mir, finde ich eigentlich nicht schlecht.
Also es wurde jetzt gerade gesagt, ein ganz wichtiger Satz, und zwar, wir werden den Cowboy noch zweimal treffen, wenn sie es falsch anstellen.
Und einmal, wenn er es richtig macht.
Genau. Und der andere Punkt ist, dass es gibt einige, die meinen, er würde ein bisschen an den Mystery Man erinnern, den es in Lost Highway gibt.
Aber, ja. Also es sind halt so Tropen, die bei Lynch halt regelmäßig auftauchen. Da gibt es auch übrigens eine schöne Anekdote zu dem Satz. Justin Theroux hat die Drehbuchseiten mehr oder weniger einzeln gegeben oder nur halt für jeden Tag und nicht das komplette Skript gehabt. Und dann hat er Lynch gefragt, ob der Cowboy nochmal im Film auftaucht. Und dann meinte Lynch zu ihm, ich habe keine Ahnung, das werden wir gemeinsam rausfinden.
Ja, ich finde jetzt toll, in der Szene am Anfang fragt man sich, schmeißt Betty jetzt Diane eigentlich raus? Und das gibt so ein paar Sekunden, bis die Kamera dann halt rauszoomt. Das ist auch wieder ein sehr harter Cut.
Ja, das ist ein schöner Fake-Out. Ne?
Ja, ich finde auch, dass Ritas Reaktionen so ein bisschen sind, dass sie scheinbar wirklich darüber nachdenkt, dass sie rausgeschmissen werden könnte. Mhm. Und erst jetzt, wo beide anfangen zu lachen, löst sich diese Spannung.
Ich finde es ja überhaupt ganz interessant, das, was sie jetzt hier übt, ist ja überhaupt nicht das, was sie dann später in dem Vorsprechen.
Ja, genau, richtig. Das finde ich auch gut, ja.
Naja, der Text schon.
Ja, aber die Rolle anlegt, ist ja komplett.
Genau. Das stimmt. Ja, das
ist ja eigentlich sogar fast komplett gegenteilig. Mhm.
Ja, auf jeden Fall. Interessant ist zu wissen, dass ja im Prinzip Rita und Adam Kescher im Prinzip obdachlos sind. Die wären ja beide auf der Straße. Mhm. Im Prinzip würde jetzt Betty sie rausschmeißen.
Ja. Es gibt auch wohl durchaus Andeutungen, dass Adam Kescher im Verlauf der Serie in diesen Apartmentkomplex eingezogen wäre.
Mhm. Find Rita hat hier so, wie sie da auf dem Sofa sitzt, so ein bisschen Michael Jackson Anmutung, ne?
Ja, die Thriller-Jacke, ja.
Ja.
Ich sehe, was du meinst, ja.
Das hatte ich befürchtet. Also ich finde, es wirkt auch so ein bisschen Stockholm-Syndrom-mäßig, oder? Dass sie irgendwann plötzlich dann auf ihrer Seite gekippt ist, obwohl sie eigentlich mit nichts zu tun hat. Die ist ja nicht unbedingt, sie kennt sie ja nicht mal. Und sie verteidigt sie halt gegenüber. Ja,
und jetzt hat sie
gegenüber allen eigentlich.
Auch diese Spange da im Haar, ne?
Mhm. Meinst du auch wieder was Kindliches, oder?
Aber total, ja.
Ja, also ist natürlich die Frage, warum macht sie das? Macht sie das vielleicht auch, damit sie was zu tun hat? Weil sie ja offenkundig noch keine großen Schauspielrollen an Land gezogen hat.
Ja, ich meine, die fühlt sie sich auch ein bisschen einsam, ne? In diesem großen Haus. Mhm. Sie kennt niemanden in L.A. Es ist halt eine Bezugsperson, stimmt. Ja,
ja, und es ist auch eine Aufgabe, ne?
Ja, stimmt. Übrigens trägt Rita in dem ersten Teil eigentlich immer rot und schwarz.
Okay.
Kommt nachher nochmal, das sind wirklich ihre Farben.
Man denkt auch so ein bisschen, ihre Haare gehen diesen Bademantel über, ne?
Stimmt.
Wenn das so durchgezogene Linien.
Ja. Mhm.
Ja, Markus, ich glaube, wir sind so jetzt ziemlich in der Mitte des Films und da würde ich gerne mal wissen, haben wir irgendwas zum Thema Preise und Auszeichnungen zu sagen?
Durchaus. Bei den Césars 2002, bester fremdsprachiger Film, Filmfestspiele in Cannes, gab es den Preis für die beste Regie, geteilt mit Joel Coen für The Man Who Wasn't There und eine Nominierung für die Goldene Palme, da hat Das Zimmer meines Sohnes gewonnen. Bei den Saturn Awards 2002 eine Nominierung als bester Action-Abenteuer-Thriller-Film hat Memento gewonnen. Beste Hauptdarstellerin war Naomi Watts nominiert. Da hat Nicole Kidman für The Others gewonnen. jetzt muss ich einmal kurz unterbrechen, das ist übrigens das Paramount, der Eingang von Paramount Studios, aber man darf das Logo nicht mehr filmen, oder durfte schon damals nicht mehr filmen, deswegen mussten sie es so abschneiden. Beste Regie hat Peter Jackson für Herr der Ringe die Gefährten gewonnen und beste Musik hat AI gewonnen. Dann bei den BAFTAs 2002 gab es einen Preis für den besten Schnitt und eine Nominierung für die beste Musik hat Moulin Rouge gewonnen. Bei den Golden Globes 2002 gab es eine Nominierung als bestes Drama, hatte Beautiful Mind gewonnen. Beste Musik hat Moulin Rouge gewonnen. Bestes Drehbuch hatte Beautiful Mind wieder gewonnen. Und beste Regie hat Robert Altman mit Gosford Park gewonnen. Und bei den Oscars 2002 gab es eine Nominierung für die beste Regie. Da hat Ron Howard für A Beautiful Mind gewonnen.
Ja, und auf IMDb hat der Film 7,9. Das Rating von 7,9. Ist allerdings an 370.000. Stelle in den Charts, ja. Ja, ich finde in der Szene überraschend, warum nehmen sie alle so viel Zeit, um jeden vorzustellen? Sie ist doch eigentlich nur zu einem kurzen Casting eingeladen, ne? Das ist der erste Punkt. Es sind alle extrem freundlich, sie nehmen sich Zeit. Ja. Und der andere Punkt ist, dieses Vorsprechzimmer ist ja eigentlich auch recht klein, ne? Für die Masse an
Vor allen
Leuten,
Dingen ist es ja eigentlich sogar, ist ja eigentlich ein Büro. Und
ist eigentlich ein Büro, nicht, ja.
Normalerweise findet sowas ja in einem Konferenzraum oder sowas oder in einem leeren Raum halt statt. Also es ist ganz absurd und in der Regel ist man, schleusen die ja da die Leute durch, die vorsprechen. Weil man, wenn du Pech hast, gucken die ja nicht mal auf. Also das ist tatsächlich eine komplette gegenteilige Darstellung von dem, wie man sonst eigentlich diesen Casting-Prozess dargestellt bekommt. Ja. Hat der einen Emmy da im Schrank stehen?
Ja, irgendwas stand da, ja.
Also ich finde, das klang auch gerade so ein bisschen wie eine Regieanweisung aus der Hölle, oder?
Ja, ja.
Ja. Das ist vielleicht eine Parodie auf David Lynch, also Parodie auf sich selbst, oder ich weiß es nicht.
Ja, oder er hatte halt sehr Spaß, einfach sowas Nichtssagendes zu schreiben, so Nichtssagende Regisseur-Texte zu schreiben.
Ja. Genau, und der Regisseur, der Name des Regisseurs wird nachher nochmal wichtig, und zwar heißt er ja Bob Brooker. Mhm. Das kommt nachher nochmal vor. Anderer Punkt, auf den man achten sollte, es gibt hier eine Frau mit roten Haaren. Mhm. Die da Agentin ist, wie ihre Tante. Mhm. Und übrigens sagte auch der Schauspieler, wie mit der Frau mit den schwarzen Haaren. Also vielleicht sollte Rita die ursprüngliche Rolle spielen und verschwand ja wegen dem Unfall. Mhm.
Das fand ich eigentlich auch cool, dass der Regisseur nochmal gebeten wurde, dann oder erinnert wurde, dass er doch Action sagen soll, ne? Er wirkte so ein bisschen desinteressiert. Ich finde immer wieder eigentlich interessant, wenn in einem Film Schauspieler spielen sollen, dass sie Schauspielern. Das ist, finde ich, sehr faszinierend.
So, das ist natürlich sehr interessant, dass er ja jetzt beim Casting sie jetzt gar nicht unbedingt da anfassen wollte und sie drückt seine Hand ja auf ihren eigenen Hintern. Und jetzt kippt ja ihre Performance und sie legt sie ja komplett anders jetzt an.
Mhm. Ja, ich finde, das passt wiederum eigentlich gar nicht zu dieser naiven, unschuldigen Betty eigentlich.
Ja, das stimmt. Also man hat so das Gefühl, dass sie jetzt Kontrolle ausübt, ne? Also
wenn man ehrlich ist, passt es auch nicht so ganz zu dem, was sie da eigentlich hier gerade spielen soll, weil, also selbst ironisch funktionieren, finde ich, diese Zeilen nicht mit dem, was sie jetzt zeigt. Ja?
Habt ihr gemerkt, sie trägt eine Perlenkette, wie Rita ja auch bei einem Autounfall, ist mir gerade aufgefallen. Hm.
Haben wir irgendwie erfahren, wie dieser Film heißen soll für die Vorsprechen?
Dieser nicht, aber gleich gibt es einen anderen Film, da wird dann der Titel, ja. Also ich finde, es passt eigentlich nicht wirklich zum Text.
Oder? Finde ich auch. Also es macht halt keinen Sinn.
Ja, vor allem, man hat immer so das Gefühl, so gleich dreht es richtig ab, ne?
Ja. Ist natürlich auch nicht so ganz angenehm, wenn ich mir das hier jetzt alles angucke mit dem Altersunterschied zwischen den beiden.
Da hätte sie ja eigentlich auch das Messer in der Hand, ne? Das war ja die Szene vorhin.
Ja, ja, ja.
Und das macht ja irgendwie keinen Sinn, das sieht er ja auch gar nicht und sie umarmt ihn quasi mit diesem Messer jetzt.
Mhm. Obwohl, es könnte natürlich so ein Basic Instinct mäßig sein. Mhm. Ja. Da wird's passen.
Ja, man sieht halt auch wieder Bettys Haar leuchten, was irgendwie auch komisch ist in der Szene. Wie generell im ersten Teil des Films, ihr Haar ja ständig leuchtet und sie funkelt und angestrahlt wird.
Betty fängt an zu weinen, also als Schauspielerin.
Ja, also, genau.
Und also man, selbst ihm ist es jetzt unangenehm, dass er anfängt zu klatschen, ne?
Ja, es ist natürlich auch ganz interessant, weil ich vermute mal, dass sie die Einzige sein wird in dem ganzen Casting, die Rolle so anlegt.
Ja.
Ja.
Und man hat ja auch gesehen, ihr Schauspielpartner schien ja auch teilweise überfordert, als dann dieser tonale Wechsel kam.
Ja gut, aber er hat ja auch angefangen, sie zu umarmen. Ne? Er meinte auch gerade, agieren ist reagieren. Also es kam auch ein bisschen von
ihm. Ja, klar, aber ich sag mal, aber er hat sich aber schon in der normalen, in der klassischen Interpretation dieser Rolle, die hat er ja gespielt. Aber man hat schon gemerkt, dass er da teilweise schon ganz Bruchteile von Sekunden zögert, wenn sie plötzlich diesen Wechsel anlegt.
Ja, sehen hier jetzt an der Wand übrigens ein Schwarz-Weiß-Foto, wie mehrere ihrer alte Fotos an den Wänden. Mhm. Ist ein Detail, was ich nachher nochmal aufgreifen werde, deswegen sage ich das gerade.
Ja, das ist ein Emmy, was da steht. Und ein Oscar?
Ja, also das Ding
ganz rechts ist ein Emmy.
Ja.
Und das in der Mitte könnte ein Oscar sogar sein. Und das ganz links, dieses silberne Ding, weiß ich nicht.
Ja.
Da sieht man auch so ein bisschen die andere Seite von Hollywood, ne? Jeder treibt so ein bisschen sein falsches Spiel, sagt nicht, was er wirklich denkt. Ja. Mhm.
Das kann man natürlich auch wieder interpretieren im Sinne dieser MeToo-Sache. Ne? Also die Männer, die sich alle freuen darüber und die fanden, oh, die war ja toll. Und die Frauen, wo der erste Satz ist, oh Gott, das war grauenvoll.
Mhm. Ja, das. Und sie meinte, ja, aber war doch so nett und lieb, würdig ist das Wichtigste für sie halt. Ne? Aber darum geht's halt nicht bei Hollywood, wer nett und liebenswürdig ist. Mhm.
Ist der Film eigentlich nochmal irgendwie als die MeToo-Debatte sozusagen aufkam, da ist da nochmal dieser Film irgendwie nochmal auch neu rezensiert worden oder irgendwie kam der zur Sprache?
Also dass der zur Sprache kam, glaube ich nicht. Ich bin jetzt auch nicht sicher, von wann diese Interpretationen sind. Ich kann auch durchaus sein, dass die erst dann nach MeToo überhaupt existiert haben.
Aber ich finde, das ist ja fast schon zu indirekt für so eine Debatte, die so öffentlich geführt wird.
Ja, aber das finde ich halt einfach schön, dass, also ich muss sagen, da beginne ich auch zu sagen, dass ich dem Film was abgewinnen kann, dass er sozusagen schon 2001 etwas thematisiert, was ja sozusagen noch keine Debatte hatte.
Ja, stimmt.
Beziehungsweise das Thema gab es ja schon, aber es wurde halt völlig falsch gedreht, das Thema Casting Couch im Sinne von Frauen, die sich hochschlafen und nicht im Sinne von Produzenten, die ihre Macht missbrauchen. Aber es ist natürlich auch eine schöne Szene gewesen, wo wir hier aus dem Set heraus gezoomt haben und dann ja erst nach einer halben Minute gesehen haben, was überhaupt Cut ist.
Ja. Bei dem Musical.
Ja, diese Verbindung zum Beispiel, die kann ich jetzt auch wieder gar nicht, überhaupt nicht einordnen. Also wie die beiden sich hier angucken, also Adam und Betty.
Ja, also ich glaube, was hier suggeriert wird, ist, dass im Prinzip hätte sie eine also entweder Liebe oder eine Rolle bekommen können. Vielleicht nicht die Hauptrolle, aber eine kleinere Rolle. Das gibt da irgendwie einen Funke zwischen den beiden. Das wäre so mein Punkt.
Ja, also es hätte wahrscheinlich die weitere Interaktion zwischen den beiden in den späteren Folgen
Und aufgenommen. Jetzt hat übrigens sein Hemd noch so diese pinken Palmen, die ein bisschen an diese Farbklecks erinnern, oder? Findet ihr nicht?
Ja.
Das ist ganz gut ausgewählt, die Kleidung.
Und es gibt übrigens auch andere Theorien, nach denen Adam Kesher noch eine dritte Variante von Diane ist. Neben Rita.
Ach so. Mhm.
Das würde natürlich passen. Es würde vor allen Dingen auch passen, dass sie überhaupt minutenlange Sequenzen hat im Traum von irgendeinem Typen, mit dem sie ja eigentlich gar nichts zu tun hat.
Mhm. So, und jetzt hören wir Sylvia North's Story, Camilla Rhodes die erste. Also es ist halt der Name des Films.
Ah, okay. Ach so, aber die macht jetzt hier bei der Audition einen anderen Song, ne?
Ein Song, ja. Ja, auch interessant. Wobei natürlich man sagen muss, sie macht es ja alleine, ne?
Ja, ja,
die
genau.
Die anderen waren ja als Gruppe, also.
Ja, ja, vielleicht konnten die sich aussuchen, welche, mit was die.
Das kann sein, ja.
Ja, also im Prinzip, er muss sie ja fast nehmen, ne? Nach der ganzen Geschichte. Mhm. Ich meine, er ist ja Selbstmord, wenn er sie jetzt nicht nimmt, ne? Mhm. Also spielt Adam Kesher als Regisseur irgendwie auch eine Rolle, ne? Er tut so, als hätte er jetzt ein Casting noch vor sich, ein
richtiges Casting. Ja.
Er weiß aber, dass er sie auch nehmen wird.
Ja. Aber jetzt helfen wir noch mal weiter, die da gerade vorsingt. Ist das auch jetzt Naomi Watts?
Nein.
Nee, das ist ja Camilla Rhodes.
Camilla Rhodes. Mehr wissen wir jetzt im Zeitpunkt auch noch nicht. Ich lasse es auch gerade noch mal so.
Die heißt Camilla Rhodes.
Es ist nicht Naomi Watts, das ist eine völlig andere Schauspielerin.
Genau, also das ist ja die Mafiosi haben.
Ja, genau, richtig. Aber das ist jetzt nicht Laura Herring.
Nee, auch nicht.
Das ist eine andere Person.
Einfach nur irgendeine x-beliebige Person.
Genau. Ja, jetzt sehen wir nochmal Luigi Castigliani. Ja. Das ist die richtige. Auf Englisch, this is the girl. Ja. Der tauchte halt öfter auf.
Ja, jetzt auch die Schärfe mal kurz weg. Ja, das ist doch so ein bisschen auch wie mit dem Cappuccino, ne? Also da konnte man nicht die ausgezeichnete Wahl treffen und da kriegt man jetzt so dieses ausgezeichnete Wahl.
Was natürlich ironisch ist, weil er ja gar keine Wahl hat.
Ja. Nee. Ja, jetzt gucken die sich nochmal an hier.
Ja, und jetzt muss sie halt weg wegen Rita im Prinzip. Sie hat ihr versprochen, mit ihr dann dahin zu fahren, zu dieser Adresse, die sie ja hat. Und ja, da ist so ein bisschen, es könnte ja auch dann kippen, dass sie irgendwann sagt, ich habe jetzt wegen dir die Rolle nicht bekommen, der hat mir bestimmt irgendwas gegeben, ich wollte dir unbedingt helfen, du hast mir die Karriere versaut, ne? Es ist so ein bisschen, aber ich meinte auch, warum muss sie denn zu der Uhrzeit dann dahin? Hätte ja auch 2 Stunden später sein können, aber naja. Sie hat es halt versprochen, wollte unbedingt halt dann dieses Versprechen einhalten. Auch wenn es keinen Sinn macht, aber. Mhm. Sie trägt übrigens wieder rot und schwarz. Wie auch der im Bademantel vorhin. Aber ich finde, es wirkt nicht so, als ob sie es nicht kennt, oder?
Also das habe ich halt auch gedacht. Ja, das stimmt schon. Ja, geht mir auch so. Vor allem, warum hat sie jetzt Angst vor diesen Autos? Auf jeden Fall ist sie nicht
angeschnallt.
Ja, beide nicht, ne? Irgendwie.
Ja, und vor allem, sie sieht ja auch gleich die Polizisten, ein geschulter Blick, wie ein bisschen wie bei dem Born-Ultimatum, ne? Mhm. Irgendwie dann auch Fähigkeiten hat, die ihn überraschen, irgendwie, obwohl er Amnesie hat.
Stimmt.
Ja, und die beiden Häuser wirken auch so ein bisschen aus einer anderen Zeit, oder?
Ja, ich glaube, wir haben auch eben so Fachwerkstruktur gesehen. Sehen wir jetzt ja hier auch an diesen Garagentoren auch wieder.
Aber das passt gar nicht in das Viertel, ne?
Ja.
Passen nicht mal wirklich in die USA, wenn man ehrlich ist. Ja,
das stimmt.
Also vielleicht so ein Pilgerdorf an der Ostküste, aber nicht an der Westküste.
Eher noch an die, ja, vielleicht eher noch an die Ostküste, wenn überhaupt. Ja.
Wir sehen ja auch, das ist wieder eine Apartmentanlage scheinbar. Salve Nummer 12.
Ja, die Musik ist bedrohlicher jetzt.
Ja.
Ja, wir sehen eine rothaarige Frau mal wieder, wie Tante Ruth, wie auch die Agentin vorhin, die in eine Limousine einsteigt, in eine schwarze Limousine. Ich finde auch da wieder, ne, Betty wird so extrem angestrahlt, also sie leuchtet wirklich.
Da sieht man es ja nochmal extremer jetzt.
Ja. Ja.
Wenn ihr Haar ja schon fast weiß ist.
Ja.
Auch wieder zwischendurch diese subjektive, suchende Einstellung.
Ja, und ich finde, genau, und Rita geht so ein bisschen einen halben Schritt hinter ihr, ne? Also sie ist so ein bisschen zögerlich und will eigentlich gar nicht dahin, eigentlich. Also, ob es jetzt Angst ist oder sie weiß, was da eigentlich lauert, man weiß es nicht.
Ja. Ja, ein so ein kleines Problem, was dann in der Zwischenproduktionszeit war, nachdem ABC den Film nicht wollte, aber Dingens den Film übernommen hat, war, dass ABC wohl viele von den Requisiten und Sets wohl und die Kostüme wohl schon abgegeben hat oder also nicht behalten hat. Dass man sie nicht wiederverwerten konnte, aber Lynch fand das im Nachhinein gar nicht so schlimm, weil er meinte, das hat dann neue kreative Kräfte freigesetzt, um die Story zu einem Ende zu bringen.
Ja, ja, und auch die Aufbauten waren schon zerstört. Also sie konnten nicht mehr in der ursprünglichen Villa drehen. Ja. Das Witzige, es gibt wohl Fans, die haben dann diese Kleidung und Requisiten in irgendwelchen anderen 2000er Serien wiedergefunden, weil die halt weitergegeben wurden innerhalb von Hollywood. Also das finde ich auch sehr witzig. So, warum tauscht man wohl Apartments? Ist ja eigentlich auch sehr ungewöhnlich, oder? Und die Nachbarin sagt da auch nicht so viel drüber. Sie ist ja anscheinend ein bisschen peinlich, oder nicht peinlich, aber es gibt da irgendwie einen Grund, den sie jetzt nicht nennen möchte, ne? Es gibt da irgendwie, einen Elefanten im Raum.
Also wie gesagt, ich habe nur Fragen. Ich habe keine.
Du hast nur Fragen?
Ja, ich verstehe das nicht.
Was?
Ja, die Sequenz hier jetzt, also mit dem Apartment-Tausch und so.
Ja, vielleicht geben wir gleich ein paar Antworten, aber
ja. Okay. Ja, so. Also hau raus, ne, wenn du was sagen willst. Ich glaube, wir sind ja jetzt nicht, außer du wartest jetzt auf eine andere Szene, wo es besser passt. Aber ansonsten sind wir jetzt nicht unbedingt dazu gezwungen, solche Sachen jetzt auf Halde zu halten.
Wieder klopfen an der Tür.
Diesmal aber auch in Universe wieder.
Diesmal passt es halt zu dem, was man sah, ne? So, und jetzt finde ich, kommt das gleich erst, ja. Ja, und Rita meinte, ja, dann ist wohl keiner zu Hause, dann können wir auch wieder fahren. Das klingt so ein bisschen in der Richtung, dass sie eigentlich am liebsten jetzt auch schon wieder wegfahren möchte. Aber Betty möchte eben
einbrechen.
Weiter nachfolgen. Einbrechen, genau. Ja.
Ja.
Ja. Ja, sie kommt halt nicht rein, natürlich.
Ja, aber Rita entscheidet sich ja jetzt doch, ihr da gerade durchs Fenster zu helfen, ne?
Ja. Und ich finde irgendwie diese Räuberleiter jetzt, ne, die wirkt ja nochmal richtig jugendlich und, ne, so, wie ich gerade meinte, Schülerdetektivin halt. Ne? Das ist irgendwie.
Ja.
Das ist, ja. die Szene hat echt was sehr Bedrückendes. Also.
Ja, wir sehen, ne, also auch ja, gerade mit dieser abgestorbenen Baum da.
Ja. Ja.
Hm. Ja. Also wir merken natürlich schon, dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist. Beide halten sich ja die Hand vom Mund und Nase.
Mhm. Ja, jetzt kommt die Nachbarin auch dazu, weil sie ja die Bewohnerin sucht im Prinzip.
Ja, weil sie ja noch ein paar Sachen holen will.
Genau.
Also die beiden gehen hier durchs Dunkel und schauen hier um die Ecke in jeden Raum. Jetzt stoßen sie hier die Tür zum Schlafzimmer auf, ne?
Und da liegt offensichtlich eine Leiche, die auch schon länger verwest ist.
Ja. Ich weiß auch, woher der Geruch
jetzt,
kommt.
Jetzt geht, genau, jetzt gibt aber eben plötzlich Rita vor. Achtung, wir sehen jetzt rechts ein Armband an dieser Leiche. Mhm. Das könnte ein Krankenhausarmband sein, man weiß es nicht genau.
Mhm.
Aber auf jeden Fall hat Rita die viel heftigere Reaktion. Also anscheinend scheint sie zu wissen, wer es ist und warum die wieder liegt. Mhm. Wir hatten auch gerade einen Knopfen wieder gehört. Das war wohl die Nachbarin. Das macht in dem Fall Sinn. Ja. Ja, und auch da hatte, ne, wieder die Rita eine viel heftigere Reaktion als Betty.
Mhm.
Und Betty nimmt sie halt in den Arm und, ja.
Da gibt's auch durchaus Interpretationen, warum jetzt gerade dieses Stilmittel gewählt wurde.
Ja, es hatte sowas wie, als wäre so ein Geist hinterher, ne? Also durch diese Überblendung, ne?
Mhm.
Wir sehen das To-Paris-Buch, was wohl angeblich eine Anspielung ist. Wenn man es auf Englisch ausspricht, dann klingt es so ein bisschen wie To Paris, was irgendwie so ein bisschen wie Two Pairs ist, oder zwei Paare.
Aha.
Mhm. Das eine, ja, weil es gibt ja zwei Paare im Prinzip, ne? Betty und Rita und später eben auch dann noch Rita oder Camilla und wer anderes. Aber da kommen wir dann noch zu.
Diane,
ja, genau. Und ja.
Ja.
Jetzt sagt sie, lass mich es machen, aber was macht sie denn eigentlich? Ne? Und warum muss sich denn, also man versteht gar nicht, warum Rita eigentlich was damit zu tun hat. Ich meine, es ist zwar ihre Wohnung, aber das heißt ja nicht, dass sie in diesen, die Leiche verwickelt ist. Aber anscheinend gehen alle davon aus, dass sie irgendwas zu verstecken hat. Das scheint irgendwie so, ja, offensichtlich zu sein, obwohl es gar nicht geklärt wird. Also.
Naja gut, ich sag mal so, wenn in meiner Wohnung eine Leiche liegen würde, dann hätte ich schon auch Bedenken um meine eigene.
Ja gut, aber
also, ich meine, irgendwas passt da nicht so ganz.
Ja gut, aber entweder weiß ich halt, warum die hier liegt, oder? Ja gut.
Ja, wenn ich nicht weiß, warum da eine Leiche liegt, fände ich es noch erschreckender, dass da eine Leiche liegt.
Ja, okay, also ich habe irgendwie, ich kaufe irgendeine Amnesie nicht ab. Das ist halt das Problem, glaube ich, bei mir. Aber gut.
Ja, aber das Problem habe ich auch.
Ja. Mhm. So, jetzt eindeutig zweideutig, ne? Das brauchst du im Haus nicht zu tragen.
Mhm.
Ja. Ja, also die Szene jetzt gleich folgt, die gab es in der ABC-Fassung nicht, weil es eben ein Pilotfilm für eine Serie war. Und die Idee überhaupt, dass die beiden zu Liebenden werden, was wir ja gleich sehen werden, die fiel Lynch eben erst ein, als es halt ein Kinofilm wurde, damit er irgendwie halt einen Abschluss brauchte. Wie übrigens auch der Großteil des nächsten Teil des Films auch erst nachher gedreht wurde.
Ja. Also, ja. Also ich weiß jetzt gar nicht, gibt es da eigentlich Material, was man sich so angucken kann? Nee, ne, das ist nirgendwo geleakt worden. Dieser Original-Pilotfilm.
Ja, das wüsste ich jetzt gar nicht. Nee.
Also was ich so vermuten würde, ist so, wo die dann vorm Spiegel stehen mit der Perücke.
Mhm.
Und dann Betty so sagt, wir sehen aus wie Schwestern oder so. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das so ursprünglich mal vielleicht so die Schlussszene für den Piloten war. Weil das wäre ja auch ungefähr so bei rund 90 Minuten gewesen, Pi mal Daumen, was ja auch laufzeittechnisch ungefähr hingekommen wäre.
Ja, ich bin mir eben nicht sicher, ob es diese Leichenszene wohl dann in der Serienfassung gegeben hätte, weil das wirft dann doch sehr viele Fragen auf und es passt eher zum zweiten Teil des Films. Ne? Also ich glaube, er ist nicht unbedingt komplett linear. Also ohne die Szene wäre es ja auch, wie du sagtest, vielleicht dann 90 Minuten.
Ja, ja, meine ich, ja.
Ja. Also ohne diese Fachwerkhaus-Szene.
Es kommt auch so beim ersten Schauen so komplett aus dem Nichts, ne?
Ja, ja.
Ja, kommen wir zu einer weiteren Interpretation, die auch in Richtung MeToo geht, nämlich, dass Rita eigentlich sozusagen die Personifikation des Prinzips Casting Couch ist und gar keine echte Person. Weil sie ist es ja auch dann, die Diane später die Abkürzung anbietet.
Ah, stimmt. Ja.
Und sie ist es ja dann auch, die Diane für Adam Kesher verlässt.
Ja, und wir hören ja auch später, dass sie mit anderen auch geschlafen hat oder auch eine andere Schauspielerin küsste und so, ne, im zweiten Teil des Films.
Ja. Es geht auch relativ lang so, wenn man
sich das jetzt anschaut. Ja, das stimmt, auf jeden Fall.
Ja, sie hat jetzt auch gerade, also Betty hat auch Rita gerade ins Ohr geflüstert, ne, ich bin verliebt in dich.
Ja, ich finde, da wechselt ja jetzt die ganze Beziehung zwischen denen. Ja. Ne? Vorher waren das nur so Freundinnen, also eigentlich sehr Jugendliche, und da werden sie plötzlich erwachsen und zu Liebenden. Was, ja, das Verhältnis völlig verändert.
Und Betty ihre Unschuld verliert? Ja. Also im übertragenen Sinne?
Ja. So, wir hören jetzt gerade Silencio. Man weiß nicht genau, spricht sie im Schlaf, halluziniert sie?
Ist das das Unterbewusstsein von Diane, was sich wieder in den Traum reinmogelt?
Es gibt keine Band, es gibt kein Orchester.
Das Zucken mit dem Auge war eben ganz gut, weil sie mit dem einen Auge anders gezuckt hat als mit dem anderen.
Nein, nichts ist gut. Ist ja auch sicherlich ein wichtiger Satz nochmal.
Ja.
Wenn es ein Traum ist, ne, wenn man sich das schöner vorstellt, als es eigentlich war.
Also es ist jetzt mitten in der Nacht, ne? Wir haben gehört, es ist 2 Uhr morgens und die beiden gehen jetzt irgendwo hin.
So, jetzt sehen wir rechts auf dem Pfeiler, Hollywood is hell.
Ah, okay, ja.
Auch ein sehr wichtiger Hinweis natürlich.
Ja.
Für das, was dann gleich folgt.
Weil hier auch irgendwie was auch immer die da für Linsen hatten, ne? Also man hat ja da diesen die alle Lichter sind so komisch gebrochen auf der Linse. Ja, hier auch im Prinzip, ne? Es sieht alles sehr, sehr komisch aus.
Ja.
Hier auch immer noch. Und auch jetzt gerade wieder keine Atmo in dem Sinne, ne? Sondern nur so ein Rauschen.
Ja. Naja, es ist ja so dieses ne, was war es, 2 Uhr nachts irgendwo in der Stadt. Mhm. Das ist ja so ein Feeling, ne? Mhm. Ja. So, wo es so gefühlt alles irgendwie außer Kraft gesetzt ist.
Ja. Es gibt übrigens wirklich einen Silencio-Club in Paris, der von David Lynch designt wurde, nach dem Film wurde eröffnet. Mhm. Und der ist übrigens im 5. Kellerstockwerk. Also man geht da sehr, sehr lange die Stockwerke hoch.
Interessant, ja.
Bis man da hinkommt. Also es ist aber kein Theater wie hier. Es ist. Okay. Ja, rechts übrigens auf die beiden Damen achten, die Blondine und die Schwarzhaarige. Das sollen wohl Laura Palmer und Ronette Pulaski sein aus der Serie Twin Peaks.
Okay. Also die Schauspielerin.
Genau. Ja, oder halt auch die Charaktere, man weiß es nicht. Oder? Die werden leider nicht in den Credits erwähnt. Es gibt aber wirklich eine gängige Theorie, wenn man im Internet das sucht.
Ja. Was ja jetzt auch schön ist, dass die beiden im Prinzip so die Farben sich aufgeteilt haben. Also.
Stimmt, ne? Rot und Schwarz.
Richtig.
Ja. Also eigentlich Ritas Farben.
Genau, Ritas Farben.
Das ist natürlich, ja, nee, sag du doch zuerst.
Nee, genau, das meinte ich, ne? Also die beiden sind jetzt, also irgendwie hat sich Rita aufgeteilt in Betty und Rita.
Stimmt. Also die beiden sind zusammen Rita, sozusagen.
Genau, das meine ich, ja.
So wenn sie sich vereinen, ja. Stimmt, ja.
Also es wäre natürlich interessant, um nochmal auf diese These zurückzukommen, wenn das wirklich die beiden Figuren aus Twin Peaks wären, weil Laura Palmer ist ja tot.
Genau, und die andere liegt im Koma.
Genau. Also dann wäre das ja die Frage, was ist das eigentlich für ein Ort hier, an dem wir gerade sind?
Es ist ja eine Art Traum, es ist ja irgendwie ein Nicht-Ort.
Ja, aber ist es vielleicht doch nochmal ein ganz anderer, das ist übrigens auch ganz toll gemacht hier mit dem...
Ja. Total.
Aber ich meine, wir haben ja Hollywood is Hell als Einleitung für diese Szene gehabt. Mhm, ist das vielleicht sogar noch ein ganz Fegefeuer?
Ah, stimmt. Das ist eine gute Idee. Ja, stimmt. Ja.
Ich muss sagen, dass mir diese Show in seiner Skurrilität irgendwie ziemlich gut gefällt.
Ja. Da schüttelt sie sich plötzlich.
Und man hat das Gefühl, der vorne hypnotisiert sie irgendwie, ne? Oder verzaubert sie, ne? Ja. So, weil er irgendwie so in diese Richtung guckt.
Ja. Woher kam jetzt dieses blaue Blitzlicht? Sind ja in einem Gebäude, es kann ja nicht von draußen.
Ja.
Sind ja irgendwie auch schon unterirdisch, glaube ich. Ne? Ja. Jetzt verschwindet er plötzlich.
Effekt, ne? Hätte ich jetzt, also
ja.
Ich meine
halt nur, es kommt nachher nochmal Blaulicht vor, aber das ist später, am Ende des Films.
Ja, es hat so ein bisschen, da verschwimmt so ein bisschen das Rampenlicht mit dem Scheinwerferlicht, auch vom Unfall, ne? Also es ist irgendwie so eine Verbindung.
Und das hier wirkt jetzt ja so ein bisschen wie Blaulicht, ne?
Ja.
So, der Schauspieler hatte ja vorhin schon Cookie gespielt in diesem netten Hotel. Mhm.
Ja.
Und die Sängerin heißt übrigens auch wirklich Rebecca Del Rio.
Ja.
Und taucht auch so im Film auf.
Also
sie singt Llorando.
Yeah.
Das ist die spanische Version von Roy Orbison's Crying. Und es geht da um zwei Personen, die sich halt trennen müssen. Und die andere Person möchte ohne die andere nicht mehr sein. Und die Geschichte ist sehr interessant, weil nämlich die Sängerin völlig zufällig David Lynch in einem Filmstudio getroffen hat. Also die hatten jetzt nicht, die wurde nicht gecastet für die Sendung, sondern die haben sich zufällig einfach über den Weg gelaufen. Und da meinte Lynch, sing doch mal was für mich. Und da hat sie eben diese Aufnahme gesungen, die hatte zufällig einfach der Tontechniker mit aufgezeichnet, ohne dass es die Sängerin überhaupt wusste. Mhm. Und Jahre später hatte halt dann Lynch die Idee, ach, das können wir doch für diesen Film dann verwenden und die Rebecca dann auch einladen für den Film. Also eine völlige Zufallsgeschichte. Ja.
Also tatsächlich, tatsächlich auch wirklich auf Tape. Das ist
wirklich genau die,
also ist sozusagen auch,
genau die Aufnahme von damals, die jetzt läuft, genau, ja.
Okay, also es ist natürlich auch witzig, dass das jetzt sozusagen vom Band ist. Also,
ja.
Aber es passt ja, ne? Es gibt keine Band.
Genau.
Ja. Alles ist aufgezeichnet.
Mhm.
Ist ja auch eine interessante Idee, dass er das dann auf Spanisch laufen lässt, was es ja nochmal für das Publikum schwieriger macht, diese Verbindung herzustellen.
Mhm. Ja, aber es folgte ist ja plötzlich, sprach ja auch Rita Spanisch dann, ne? Neue Banda, neue Orchestra, was ja gar nicht erklärt wurde. Aber anscheinend kann es Betty ja auch verstehen, weil sie ja plötzlich auch dann weint und irgendwie den Text versteht.
Ja, ja, aber also ich, innerhalb schon, aber ich meine jetzt so aus Sicht fürs Publikum.
Ja, als das Publikum, genau. Also ich muss es ja auch bei der Vorbereitung nachschlagen. Ich wusste es hier selbst auch nicht, aber.
Ja, ja, eben. Zumal es ja auch sehr lang ausgespielt wird schon wieder.
Ja. Also jetzt bricht
sie also das zusammen. Muss ich sagen,
finde ich, ob sie tot ist oder.
Ja, ich finde das aber auch cool. Also dieses, dass die Aufnahme weiterläuft, ne?
Ja, es hat noch mal so ein Trauma. Ne? Es verstärkt dieses Traumartige noch mal.
Ja, aber ich finde, das steht ja auch für Hollywood, weil nach dem Tod besteht das, was aufgenommen wurde, dann für immer weiter im Prinzip. Das ist ja auch ein Symbol, dass man irgendwie unsterblich wird unter Umständen. Wenn man halt zu einer Legende geworden ist, dann muss man selbst gar nicht mal spielen. Es ist für immer
ja, okay, finde ich auch da gut, und
kann angehört oder angesehen werden. Ja. So, und jetzt macht sie ihre Handtasche auf. Und plötzlich ist da eine blaue Box. Die eben ein dreieckiges Schlüsselloch hat, das vielleicht der Schlüssel passen könnte, der ja in Ritas Handtasche war. So, jetzt halten die beiden diese Box. Übrigens war ursprünglich die Szene im Silencio-Club sollte ursprünglich wohl doch dann das Ende der Pilotfolge sein.
Ach, sollte das
gerade,
sein?
Ja, hatte ich jetzt gerade auf meine Notizen
gefunden. Ja, würde natürlich, ja, es, ja, passt natürlich auch.
So, jetzt mal genau auf Betty achten. Wo ist Betty und was passiert mit Betty? So, Betty ist jetzt hier, sie legt diese Box dahin.
Ja, das ist mir auch aufgefallen beim ersten Mal gucken und ich bin völlig verwirrt gewesen dann in dem Moment.
Wo bist du? Donde estás? Jetzt spricht sie wieder Spanisch, was ja gar nicht der Fall war bis jetzt.
Ne? Ja.
Das ist erst seit der Liebesszene eigentlich. Also zwar ist die Schauspielerin mexikanische Abstimmung, aber die Rolle, es wurde ja nie erwähnt, dass sie Spanisch spricht. Aber gut, vielleicht kommen die Erinnerungen ja auch wieder, ne?
Sie also es passt immer noch in Universe dazu, dass sie plötzlich anfängt, Spanisch zu sprechen. Wobei es wahrscheinlich realistischer wäre, dass sie die ganze Zeit Spanisch gesprochen und jetzt erst anfangen würde. Aber ist ja auch egal.
Ja, jetzt holt sie halt diesen Schlüssel vor aus der Handtasche mit dem ganzen Bargeld.
Und ist ja eigentlich auch irgendwie spannend, dass dieser Schlüssel gerade mehr Spannung erzeugt als das ganze Bargeld, ne?
Ja. Ja, und das, also nochmal, ne, das Verrückte ist ja, es macht Rita die Box auf. Ich dachte erst, es wäre Betty gewesen. Was macht Rita die Box auf? Und wir hatten auch vorhin, als Rita den Namen Rita annimmt, gesehen, dass die Kamera in dieses Poster reinfährt. Ne? Und jetzt ist es auch Rita, die halt diese Box öffnet.
Bin mir allerdings auch nicht sicher. Der Schlüssel muss sich drehen, ne?
Ja,
ja. Also eigentlich ergibt es gar keinen Sinn, weil es dreht sich ja wahrscheinlich, weil das Schloss kann sich ja nicht in dem Sinne drehen. So.
Ja.
Und jetzt fahren wir in diese Box rein, ne? Und die Box fällt zu Boden. Jetzt liegt sie da noch. Ja. Die Kamera fährt weg. Und wir sind wieder in dem Schlafzimmer anscheinend.
Ja, und das, ist es jetzt eine subjektive...
Ja, wessen Perspektive ist das denn
eigentlich? Ja, genau. Es ist,
Ja, wir sehen wieder Tante Ruth. Wobei man sich da auch fragen kann, ist es überhaupt Tante Ruth?
Mhm.
Ja. Also vielleicht insofern auch ganz interessant, bei den 10 Hinweisen wird Tante Ruth in Anführungsstrichen geschrieben.
Mhm.
Ja, stimmt.
Die blaue Box ist weg.
Mhm.
Ja, stimmt.
Zumindest wird das suggeriert durch den
Schnitt. Und jetzt ein ganz wichtiger Punkt, in welchem Apartment, jetzt kommt gleich, glaube ich,
Entschuldigung. Ach so, ja, da war der Schnitt wieder, ne? Oder nochmal, ja.
Genau, in welchem Apartment sind wir jetzt?
Ja.
Man würde ja denken, in das ihrer Tante, aber nein, es ist eben nicht das Apartment ihrer Tante. Es ist das andere Apartment, das Fachwerk-Apartment.
Ach, das, ja, genau, ja.
So, ja, der Cowboy lächelt. Zeit aufzuwachen, der Cowboy lächelt. Und dann ist die Leiche verwest. Und dann macht er die Tür zu und geht und lächelt eben nicht mehr.
Ja.
Klopfen, hören klopfen, wissen nicht genau, wo es herkommt.
Ja.
Zumindest noch nicht, noch wissen wir es nicht. Und Betty liegt eben genauso wie die Leiche da.
Ja.
In der gleichen Position.
Ja, ist es Betty? Ja, ne? Ja.
Ja.
Ja, ist es Diane, ne?
Ja, aktuell denken wir, es ist
Betty.
Dann fahren wir dann gleich.
Ja.
Also aktuell denken wir noch, dass es Betty ist. Also, sie wirkte halt schon, ne? Sehr zerzaust, ein bisschen verwahrlost.
Auch so leichte Kopfschmerzen habend.
Sie ist halt nicht mehr dieses naive, unschuldige Mädchen, ne? Aus der kleinen Stadt aus Kanada.
Ja.
Sondern sie hat schon so einiges erlebt, das merkt man halt.
Man muss auch mal hier ein Lob auch an Naomi Watts aussprechen, die das wirklich perfekt, diese Doppelrolle transportiert, ne? Ja. Wirkt auch so ein bisschen vielleicht verkatert sogar.
Ja. Ja, und Naomi Watts meinte auch, also es gibt Schauspieler, die spielen in der ganzen Karriere nicht so unterschiedliche Rollen wie in diesem einen Film, die spielt in beiden Teilen.
Ja. Ich war ja sowieso an einem ganz komischen Punkt ihrer Karriere. Also die hat ja schon ihre Versicherung verloren und war kurz davor, obdachlos zu werden und war eigentlich schon drauf und dran, Los Angeles wieder zu verlassen. Und nur Nicole Kidman, mit der sie befreundet war, hat sie dann überzeugt zu warten, bis der Film doch endlich rauskommt.
Ja, beziehungsweise ich würde sagen, sie hatte noch gar keine Karriere gehabt bis zu dem Zeitpunkt. Ich meine, das war der Film, mit dem sie durchgestartet ist. Ne? Das wusste ich auch gar nicht. Also. Und bis dahin hat sie ja 10 Jahre lang irgendwo vorgesprochen und sich da immer abgequält und es kam nie was bei rum. Und David Lynch hat dann ihr das gesehen, was halt sonst keiner bis jetzt gesehen hatte.
Jetzt und nimmt dann sie haut sie halt gleich so ein Ding raus. Ne?
Ja, man sieht den blauen Schlüssel, der nachher wichtig wird.
Mhm. Aber es ist ein anderer, ne? Es ist ein anderer Schlüssel. Ne?
Es ist ein anderer, es ist ein anderer, aber es ist auch ein blauer Schlüssel und der Aschenbecher.
Ja. Und die Couch ist auch grün.
Ja, stimmt. Mhm. Stimmt.
Also.
Die Couch ist grün. Also die haben auch ein seltsames Verhältnis.
Ja.
Die Nachbarin hilft ihr. Die haben ja auch die Apartments getauscht, aber ja. Detectives waren da und haben nach ihr gesucht. Also muss sie sich irgendwie vor der Polizei verstecken und weiß nicht genau. Also aktuell noch nicht, in was sie da genau verwickelt ist. Ne? Und die haben, wie gesagt, die Nachbarin hat sich bereit erklärt, dieses Apartment zu tauschen, aber irgendwie ist sie auch ein bisschen genervt, dass die halt dann ihre Sachen nicht zurückgibt und so richtig eng scheinen die auch nicht miteinander zu sein irgendwie. Also.
Was natürlich umso komischer ist, dass sie nach dem zugestimmt hat.
Ja.
Und auch irgendwie keine Nachfragen stellt, nachdem die Polizei da war.
es könnte auch sein, dass da Geld geflossen ist oder irgendwie sowas, ne?
Ja.
Dass es nur darum geht, man weiß es nicht. Ja.
Du meinst so eine Handtasche voller Bargeld oder so?
Ja, genau.
Also würde ich jetzt tatsächlich nicht ausschließen, dass das sogar
ein
Traum unterbewusster.
Ja, und jetzt ist plötzlich, jetzt heißt sie plötzlich Camilla und nicht mehr Rita. Mhm. Und sie freut sich. Aber ich finde, ihre Zähne wirken auch sehr, naja, dreckig und so, als ob sie länger nicht mehr geputzt worden wären.
Ja. Mhm.
Und jetzt hat sie plötzlich Angst irgendwie vor ihr. Also es kippt so, ne? Plötzlich von Freude in Angst. Und dann ist sie auch nicht mehr da plötzlich,
Camilla. Ja, du bist wieder da, ja.
Ja, es heißt, es kann beides heißen. So, jetzt macht sie gerade Kaffee. Hatten wir auch vorhin natürlich schon, ne, mit der Espresso-Szene.
Mhm.
Kommt ja oft in David Lynch-Filmen vor. Es heißt aber oft, dass die Charaktere nicht aufwachen, sondern es passiert, nachdem sie Kaffee trinken, irgendwas ganz Verrücktes. Das ist das Gegenteil.
Mhm.
Übrigens, diese Küche, finde ich, sieht gar nicht aus. Ist eher so 50er Jahre aus.
Ja, und sie sieht auch so ein bisschen wie aufgemalt aus, ne? So ein bisschen wie so auf so einer Theaterbühne gerade.
Ja, mhm. Stimmt.
Ich sag mal so, bloß weil was Verrücktes passiert, heißt das ja nicht, dass die Charaktere nicht trotzdem aufgewacht sind. Ne? Also vielleicht ist ja gerade das Verrückte eher das Aufwachen wie die normalen.
Also vielleicht hier ganz kurz, ich finde den Kaffee ultra dünn. Also den würde ich nicht so trinken wollen.
Amerikanisch.
Ja, das ist Gerrit, aber das ist mir auch beim ersten Mal gucken schon aufgefallen und eigentlich hat mich das auch geärgert. Was für ein
sehr überraschend,
ja,
dass sie da jetzt liegt.
Was für ein dünner Kaffee. Ja, so der
Aschen. Ja, okay, jetzt wirkt es eher so,
Becher als wäre da. Halt,
genau, deswegen ist halt ein Flashback. Aber ich finde, es wirkt jetzt so, als wäre Diane ein bisschen die Verführerin, oder? Weil sie kommt jetzt so eher da drauf, sie bringt den Kaffee. Sie ist da eher so die Verführerin.
Mhm.
Das Szenen, die wir vermutlich nie in der ABC-Serie gesehen hätten. Aber es ist natürlich auch eine interessante Überlegung, Bert, ob dieses ganze Umdrehen und dieses ganze, es war nur ein Traumthema, ob das in der Serie irgendwann mal eine Rolle gespielt hätte oder ob sie das durchgezogen hätten.
Das stimmt, weil eben nicht geplant war, dass sie zu Liebenden werden. Ne? Es wirkt so, als würde sie vergewaltigen, oder? Also, ist schon so eine Anspielung. Mhm. Ja.
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 Würde
sehr harter Schnitt. Ja, sorry. Ja. Weiß nicht genau, wo wir sind.
Was ja, Repairs Radio TV können wir da.
Ja, also es würde auch gut zu dieser Personifikation von Rita als Casting Couch in Anführungsstrichen passen. Als Konzept Casting Couch nach dem Motto so, ich habe dir das ja schon mal erklärt, das funktioniert nur, wenn er überhaupt was von dir will. Ne? So übertragen im Sinne. Das funktioniert aber nicht, wenn der die Macht hat, überhaupt nichts von dir will, dann bringt dir das auch nichts.
Genau, und sie liegt ja auf einer grünen Couch, wie auch die Bezüge auf diesen Sesseln da in dieser Filmfirma und die Sessel in diesem Diner. Also es passt schon alles irgendwie zusammen. Und es wird wieder so ein 50er-Jahre-Film gedreht, ne? Mit diesem alten Auto drumrum. Und trotzdem darf Diane jetzt irgendwie bleiben, aber sonst kein anderer außer den Schauspielern. Also auch da sind sie natürlich immer noch sehr nah, wenn sie halt bleiben darf als Einzige und die anderen müssen alle zertrümmern.
Naomi Watts und Laura Herring galten übrigens den ABC-Produzenten teilweise auch als zu alt, um TV-Stars zu sein. Deswegen haben sie die Serie. Das war mit ein Grund, die Serie dann nicht anzunehmen.
Genau, die anderen Gründe waren, es gab irgendwie diesen Hundekot im Hof, das hat die gestört. Und auch mit dieser Austrittswunde da, dass das Haar verbrannt ist. Es gab so ein paar Sachen, wo man nicht genau weiß, ob ABC einfach nur es als Vorwand haben wollte. So, und jetzt haben wir das Gefühl, es geht aber richtig los. Ne? Jetzt, das Licht auch schon aus, und obwohl wir immer noch am Set sind. Also.
Ja, und im Prinzip, warum muss Adam da so übertreiben? Nur um das zu zeigen, ne?
Ja, um halt zu zeigen, dass sie sich nahe gekommen sind, dass sie inzwischen mit ihm schläft und nicht mehr mit Diane.
Ja.
Es gibt übrigens auch einen Diane-Charakter in Twin Peaks, die von Agent Cooper, für die Agent Cooper Aufnahmen macht, so eine Art Tagebuch führt. Die kommt erst in der dritten Staffel dann wieder vor. Vielleicht auch eine Anspielung.
Die Szene fand Naomi Watson übrigens für sich am schwierigsten zu filmen.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich hatte gelesen, also die hatte David Lynch sie auch dann 10-mal drehen lassen, bis sie am Ende so fertig und ihr unwohl war, dass es halt in die Szene gut passte. Also das war auch wirklich sehr brutal dann.
Aber es gab wohl auch so wie manchmal im OP so eine Art Zelt über ihrem Gesicht, dass sie halt die anderen Leute nicht sieht, die dabei sind.
Wir sehen jetzt den Lampenschirm und den Aschenbecher, der eben auch am Anfang des Films schon vorgekommen ist. Das macht das Ganze auch dann.
Ich finde ja, es geht plötzlich relativ schnell, ne, wenn man sich so überlegt.
Also ich finde, der zweite Teil ist extrem schnell, vielleicht zum ersten. Das ist ja, ich nenne den zweiten Teil im Prinzip alles, was nach der verwesten Leiche kommt, nach der Fachwerkmord-Szene. Das sage ich jetzt, nenne ich einfach so. Und das ist ja alles, was sie gedreht haben, was nicht in der Serie war, was halt für den Kinofilm hinzugefügt wurde. Und sie wohnt eben im Mulholland Drive. Was ja auch da, wo der Unfall passiert ist.
Wir haben ja jetzt auch wieder genau diese Musik von dieser Anfangssequenz, wo wir dem Auto hinterher.
Den sehen wir jetzt auch wieder halt.
Genau,
mit Scheinwerfer beleuchtet.
Ja, auch wieder flackerndes Licht haben wir ja auch mehrfach.
Ja.
Ist das gleiche Kennzeichen an der Limousine?
Also ich meine, rasen tut der Wagen ja nicht, ne? Also der fährt ja eher.
Ist auch eine sehr kurvenreiche Straße.
Würde ich nachts auf der Straße auch nicht machen.
Ja, und jetzt ist sie in der gleichen Position wie Rita oder Camilla im ersten Teil. Auch sehr bedrückt irgendwie. Es ist nicht sehr angenehm.
Ja, fast schon, aber ein bisschen genervt auch, finde ich.
Ja.
Sie trägt übrigens jetzt Rot und Schwarz, was ja eigentlich Camillas Farben sind. So, was soll das? Wir halten hier aber nicht, hat es ja eben auch in der ersten Teil des Films gesagt. Und jetzt ist es eine Überraschung.
Ja, wir erwarten jetzt ja, dass wieder die Knarre kommt.
Genau. Aber es kommt eben Camilla.
Die ihr die Abkürzung anbietet.
Genau. Ja, man könnte eben sagen, dass sozusagen Camilla sie dann auch nicht mit der Knarre getötet hat, aber halt auf andere Art und Weise. Ne? Die ist dann quasi die Waffe, die ihr Leben zerstört.
Ja. Der Club Silencio passt natürlich auch noch mal zu dieser ganzen MeToo-Thematik, ne? Schweigen. Alle wissen's, keiner sagt was. Ne? Ist nur Fassade alles.
Ja. Und ich finde, da macht ihr Camilla doch irgendwie auch noch Hoffnung, oder? Also irgendwie, sie hält auch ihre Hand und und die ist in ihrem Blick, dass sie dann auch wirklich dann auch noch Hoffnung hat, dass es irgendwie doch noch irgendwie mit den beiden was werden könnte.
Ja, sie treten auf den Olymp, ne? Hinter ihnen die Stadt.
Und wir sind bei Adam Kescher. Das ist ja auch seine Villa aus dem ersten Teil. Mit dem Pool.
Aus der er ja nicht rausgeschmissen wurde, offensichtlich.
Nee.
Ist natürlich auch interessant, dass für alle außer Diane, / Betty, dieser Teil des Films der bessere ist, ne?
Stimmt. Naja, gut, für Camilla nicht unbedingt. Im Endeffekt, was da noch passieren wird.
Also das sieht natürlich auch gut aus. Mit den Lichtern.
Ja. Und zwar ist eben Coco seine Mutter.
Wobei, das würde ja auch zu dem passen, was sie im Piloten hätten andeuten wollen und dann geschnitten haben, dass er da an die Apartmentanlage einzieht. Ne?
Stimmt, ja.
Also das würde ja sogar passen, dass das...
Stimmt, wenn sie halt die Apartment verwaltet, ja. So, jetzt kommen gleich extrem viele wichtige Details, die dann nachher den Film auch ein bisschen erklären oder ein paar Puzzleteile liefern, sag ich mal.
Die dir Möglichkeiten geben, den Film zu interpretieren, sagen wir es mal genau. So. Weil ich glaube, den Film erklären kannst du nicht und ist auch nicht gewollt.
So.
Ach so, das ist das Jitterbug-Turnier, ne, vom Anfang,
ja.
Ne?
Ja.
Der Typ rechts neben mir, der kennen wir den? Hat der was zu bedeuten?
Ich glaube nicht.
Außer dass er so ein bisschen aussieht wie ein Campino-Dude.
Ja, eben, das habe ich auch eben so gedacht. Dachte ich auch. Ja.
So, Achtung, es wurde gerade die Silvia Nostroy erwähnt. Und jetzt gerade, yo nunca fui a Casablanca con Luigi. Ich war nie in Casablanca mit Luigi. Was ja auch so klingt, als hätte sie unter Umständen mit ihm geschlafen oder auch nicht. Und es gab ja Luigi Castigliano.
Der ja entschieden hat im Traum, dass Camilla die Rolle kriegt.
Genau. Bob Brooker. Der auch wirklich so heißt im ersten Teil.
Wir haben eigentlich auch eine ganz coole Musik jetzt im Hintergrund, ne? Also man kann die gar nicht so genau einordnen.
Es kam jetzt gerade ein wichtiges Detail, und zwar sind durch diesen Film, ja, diesen Silvia North Story, sind die beiden Freundinnen geworden. Und zwar hat ihr dann Camilla zu ein paar kleinen Rollen verholfen. Weil der Regisseur sie eigentlich nicht wollte, die Hauptrolle. Das war jetzt ganz wichtig, dieses Detail.
Ist halt die Frage, ne? Wenn wir jetzt die Interpretation nehmen, dass Camilla quasi nur eine Personifikation dieses Systems ist, heißt das also, sie hat sich also auch, oder sie musste auch.
Jetzt taucht der Typ auf. Luigi.
Ja. Sie musste sich auch auf die Casting-Couch legen.
Das ist Camilla Rhodes im ersten Teil. Also einfach irgendwie eine zufällige Schauspielerin, die da anscheinend auch was mit Camilla hat.
Ja.
Und das tut natürlich weh, dass irgendwie jeder was mit Camilla hat, also das Gefühl. Jetzt rechts der Cowboy.
Geht aber auch einfach nur so
jetzt
durch.
Jetzt sehen wir ihn leider zum, aber sehen ihn jetzt zum zweiten Mal.
Haben wir nicht ihn zum dritten Mal jetzt gesehen?
Ja, insgesamt.
Ach so, ja.
Aber zweiten Mal nachdem Adam Kennedy.
Ah, okay, das meinst du.
Also hat sie also nicht gut verhalten. Ne?
Ja, Sie hat die falsche. Hat
also falsch gemacht. Mhm. Genau, sie hat es falsch gemacht, ja.
Aber die Traumsequenz passt natürlich insofern auch, weil Rita bzw. Camilla jetzt von Betty/Diane abhängig ist. Mhm. In der, also im Traum. Und Adam Kesha wird ja bestraft von ihr sozusagen. Mhm.
Toller Cut.
Ja, der war wirklich super. Mhm. Joe sitzt
ja.
Betty
gegenüber.
Da ja. kam nämlich die Inspirierung für ihren Namen im Traum.
Mhm. Und vor allen Dingen, dass die Kellnerin im Traum ja dann das Diane-Schild hat. Das kommt ja, ja auch noch dann.
Genau. So, jetzt hat sie gerade auf Deutsch gesagt, dass die ist die Richtige. Hm? Oder nee, die ist diejenige. Und im Englischen heißt es, this is the girl. Hm? Das heißt auch, wird auch genau dann so gesagt bei all den Malen. Hm? Bis jetzt war es auf Deutsch immer mit, die ist die Richtige und nicht, die ist diejenige übersetzt worden. Also schade, dass es da nicht im gleichen ja. Wortlaut geblieben ist. Das wäre besser gewesen, ja. Und jetzt sehen wir auch wieder die Handtasche mit dem Geld, mit dem ganzen Bargeld, was ja auch im Traum dann auftaucht.
Hm.
Mehr als irgendwas sonst auf der Welt ist ja eher so ein Satz, den man in einer Liebesbeziehung sagt. Ne? Und hier jetzt hat sich sozusagen oder diese den, Liebe in Hass verwandelt, ne? In tödlichen Hass.
Oder den sie in der Situation vielleicht eher auf ihren Hollywood-Traum sagen würde. Ne? Mhm. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt nochmal die Casting-Couch-Thematik nochmal reinbringe, das wäre ja durchaus auch so ein Moment. Ne? Willst du das wirklich mehr als alles auf der Welt? Na dann, leg dich mal hin. Ne?
Mm, mm.
So. Ja. Ja, und den blauen Schlüssel und den Typen, den wir aus der Traum
ja.
oder den Detektiv aus der Winkies-Sequenz.
Ja, und jetzt sehen wir wieder das Schlechte von Hollywood.
Ja.
Ich finde es schön, wie dieser Würfel so bläulich glänzt und dann auch wieder im Schwarz verschwindet. Mhm. Also das ist wirklich ganz cool, dieser Effekt, ne?
Mhm. Mhm. Schade, dass es den nicht irgendwie so als Merchandise gibt.
Oh ja.
So als Schmuckschatten.
Das was, ist ganz cool eigentlich, ja.
Als Schlüsselkasten oder sowas.
Es ist halt Lynch, ne? Und nicht Marvel.
Ja.
Ja, jetzt sehen wir das Ehepaar aus Ehepaar aus dem Anfang.
Ja, da habe ich gedacht, da hat der Film mich also beim ersten Mal gucken dann komplett verloren. Also spätestens dann.
Das ist ja, so, ja, ist ja eh fast durch.
Dann. Ja, genau richtig. Ja. Da konnte er nochmal aufdrehen. Ja,
Wir wissen jetzt im Prinzip, warum der Schlüssel da ist, was das heißt. Ne? Und es hat ja geklappt. Rita ist ja anscheinend oder Camilla ist ja anscheinend tot. Obwohl der Aufsatzgleich ja irgendwie so unfähig ist, was wir ja gesehen haben im ersten Teil, aber es hat ja anscheinend.
Ist er das wirklich oder träumt das nur Diane?
Genau, stimmt.
Sich das, weil sie ja. hofft, dass das dann doch nicht klappt.
Ja. Und hier nochmal ist der Kontrast echt enorm, ne, zu der Betty aus dem ersten Teil.
Also. Ja, ja, ja.
Und jetzt wieder das Klopfen. Das finale Klopfen. Und da kommt eben. Ja, man weiß es nicht, was sie eigentlich darstellen sollen, ne? Diese beiden Personen, diese beiden weitere Ehepaar. Aber die Tür geht ja gar nicht auf. Wir sehen nicht, dass die Tür aufgeht, sondern die kommen irgendwie durch diese Tür, den Türspalt unten durch. Und wir sehen auch jetzt so eine Art Blitzlicht.
Ja.
Klopfen wieder, heftiges Klopfen.
Ach, diese Schreie.
Wo die beiden ja schon drin sind, ne? Ja. Jetzt wird es wieder ein Horrorfilm finden.
Ja, ja, genau.
Was hat, dass der Film eigentlich so für zwei Szenen ein Horrorfilm wird?
Ja.
Also jetzt fragt man sich, ist es wohl die Polizei mit diesem blauen Blitz?
Ich denke eher, das ist so ein bisschen die Reporter. Die einfach so, weißt du? So dieser das Wahnsinn der Öffentlichkeit.
Das könnte auch sein.
Ne? Weil das wirkt ja so wie Flashlights.
Und jetzt holt sie halt diesen Revolver, der eigentlich ein sehr alter Revolver ist. Ne?
Ja.
Ist jetzt keine moderne Waffe.
Ja. Bringt sich selbst um.
Ja.
Auch interessant, ne? Dass sie nicht auf die beiden schießt, sondern sich selber umbringt.
Ja, sie, ja.
Ja, vielleicht ist es einfach sozusagen dann der Medienrummel, ne, der sie sozusagen in diesen Wahnsinn treibt.
Aber wenn es halt die Polizei ist, ne, die weiß, dass sie umgebracht hat, dann bringt es ja nichts, dann kann sie sich auch selbst umbringen, dann weiß sie, dass sie eh nichts mehr werden wird. Und jetzt sehen wir nochmal halt, ja, die Betty aus dem ersten Teil im Prinzip, ne, mit der Rita
Glücklich. Wie sie gerade ankommt, ne?
Ja. Ja, und mit Rita Glücklich, sie hat gerade Rita noch rechts, ne?
Ja, ja, aber ich glaube, das Erste, was gezeigt wurde, war, wie sie aus dem Flughafen rauskommt.
Nochmal. Ah, ja.
Allerdings, die Rita immer nur mit der Perücke, ne?
Ja.
Also die sie zu ihrer Rita gemacht hat im Traum.
Ja. Und wir sind wieder im Silenzio.
Also auch vielleicht wieder in der Hölle oder im Fegefeuer.
Es blinzelt noch einmal dieser O-Ring auf. Hm. Relativ lange schwarz.
Und dann kommen die Credits.
Genau.
Vor allem auch wieder mit diesem gruseligen, unbefriedigenden Sound eigentlich, ne? Der so lang wabert.
Ja.
Also, ja, genau.
Da ist er, Billy Ray Cyrus.
Ihr Lieben, das war Mulholland Drive von David Lynch aus dem Jahr 2001 hier bei I Went to Films, dem Audiokommentar zum Film.
Vielleicht erstmal noch ein kleines Ende, erstmal so.
Genau, da Abschluss. Würde ich jetzt auch mal euch fragen.
Also ich würde wirklich gerne mit euch drei mögliche Interpretationsweisen diskutieren.
Ja, von mir aus.
Vielleicht fängst du mal an, Markus, du hattest ja die
Einstellung angedeutet. Ich würde vielleicht erstmal kurz Martin fragen. Übrigens, Dedicated to Jennifer Syme ist eine, ich glaube, die hat mit Lynch zusammengearbeitet und ist dann bei einem Autounfall gestorben oder so. Martin, vielleicht erstmal jetzt mit der Sichtung, mit uns beiden, mit dem, was wir so erzählt haben, kannst du denn jetzt mehr mit dem Film anfangen?
Ich sag mal so, ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft an Erkenntnis, aber ich muss sagen, ich finde, wenn wir den Film unter dem Gesichtspunkt schauen, dass er, sage ich mal, Casting Couch thematisiert und eigentlich auch letztendlich Me Too, dann finde ich ihn eigentlich ziemlich gut, also gerade weil er dann so subtil ist, auch in vielen Stellen und vor allem auch mir gefällt eigentlich auch sozusagen der Punkt, dass der Film eigentlich zeigt, wie Hollywood Menschenleben eigentlich zerstört und auch Träume letztendlich zerstört. Auf der anderen Seite natürlich muss ich sagen, dass mir eigentlich nicht so gefällt, dass ich einfach den Film nicht verstehe. Also ich verstehe noch weniger, also nach wie vor wenig, von dem, wie alles zusammenhängt und so. Und ich habe zum Beispiel, ich habe keine Aha-Momente so für mich, dass ich denke, wow, das ist genial. Also vielleicht,
okay.
Ich verstehe es einfach nicht. Genau, vielleicht bin ich einfach, ich komme vielleicht an Lynch-Sprache nicht ran. Vielleicht bin ich auch einfach im Moment zu dumm.
Aber ging es dir nicht so im zweiten Teil, dass dann plötzlich Sachen erklärt wurden, dass dann irgendwie die Namen wieder auftauchten?
Ich krieg's halt nicht zusammen. Ich weiß nicht. Also in meinem Kopf kriege ich die Verbindung nicht zusammengefügt. Also irgendwie, ja, es macht bei mir nicht Klick. Aber wie gesagt, was ich eigentlich gut finde, ist, wenn sozusagen die Interpretation, ja, sag ich mal, tragfähig ist, dass man sagt, dass die Maschinerie Hollywood Menschen zerstört und vor allem auch die Machenschaften zwischen Macht und Missbrauch eigentlich, dann finde ich das natürlich sehr, sehr stark in diesem Film gepackt. Das finde ich gut. Allerdings bleibt bei mir echt so dieses es fehlt mir so dieses, dass es im Kopf wirklich Klick macht, dass ich davon begeistert bin, letztendlich. Ne? Wenn auch natürlich einzelne Szenen bei mir, die ich großartig finde, ne? Also wie zum Beispiel das Silencio finde ich toll, und auch viele andere Sachen, auch die Gestaltung, dass wir zwischendurch immer wieder diese Subjektive drinne haben, finde ich toll. Ja, aber trotzdem bleibt bei mir irgendwie so eine Distanz zu dem Film. Ich komme nicht ganz ran.
Vielleicht liegt das aber auch daran, dass du jetzt auch gar keine Zeit und Möglichkeit hattest, dir groß Gedanken über diesen Film zu machen. Vielleicht wäre das auch anders gewesen, wenn ich jetzt sozusagen halt dir als Hausaufgabe aufgegeben hätte, mach doch mal eine Interpretation dazu und du die Zeit auch gehabt hättest.
Möglicherweise,
um den Film jetzt vielleicht 5-mal anzugucken und dann und dir dann irgendwas dazu zu überlegen.
Ja, stimmt, das stimmt. Das könnte sein. Trotzdem hoffe ich eigentlich, dass, ich sag mal, Lehrpläne für die Schule nie auf die Idee kommen, diesen Film sozusagen als Besprechung zu benutzen, weil ich glaube, das wäre schon ein bisschen heftig. Aber natürlich, wen er zusagt,
sag mal,
auf jeden Fall. Und ihr könnt ja beide auch gerne nochmal erzählen, wie ihr euer Fazit und welcher Interpretationsstrang ihr sozusagen folgt, nochmal wiedergeben.
Das Schulen ja in der Regel ja leider beibringen, dass es eine bestimmte Interpretation gibt, die die richtige ist und man die nur raussuchen muss anhand von vorgefertigten Kennzahlen, die für jedes andere Werk gelten. Vermute ich leider nicht, dass sie denen jemals zeigen werden, aber ist eigentlich schade, weil das wäre eigentlich genau der richtige Film, um zu zeigen, genau so funktioniert es halt nicht, sondern alles, was am Werk belegbar ist, ist durchaus richtig.
Auch widerlegbar. Das ist das Gleiche. Also man kann es belegen und widerlegen.
Mhm. Ja. Nee, das ist es ja so eben. Wenn es am Werk belegbar ist, dann ist es ja nicht widerlegbar.
Ja, aber vielleicht kommen wir gleich nochmal zu den Reparationsmöglichkeiten. Es gibt dann, finde ich, bei jeder, also gerade wenn du denkst, du hättest es verstanden, gibt es auch wieder Anhaltspunkte, die das komplett widersprechen, finde ich. Also bei jeder Reparationsmöglichkeit. Aber vielleicht kommen wir gleich nochmal dazu, das wäre so.
Ja,
Willst du anfangen vielleicht mit den gängigen Interpretationen des Films?
Ja, also die gängige Interpretation ist natürlich Betty und Diane. Camilla und Diane sind ein Liebespaar. Camilla ist okay mit dem Thema Casting Couch, beginnt eine Beziehung mit Adam Kesha, schnappt dadurch Diane die Rolle, welche in der Sylvia North Story. Diane ist enttäuscht, verletzt, wütend, heuert einen Profikiller an, der Camilla umbringt, und er träumt sich dann noch diese andere Welt, in der Adam Kesha, der ihr die Freundin weggenommen hat, bestraft wird und in der ihre Freundin komplett abhängig von ihr ist. Ja.
Ja, genau. Und dazu möchte ich halt sagen, das würde halt passen, dass der erste Teil eine Traumsequenz ist, den sie halt hat, während sie quasi im Sterben nochmal ihr Leben vor dem inneren Auge vorbeiziehen sieht, wenn das ja oft so sagt. Und da finde ich aber auch das Interessante, dass im Prinzip Camilla als Rita auftaucht, also als Femme Fatale, wie sie vielleicht auch Camilla in der realen Welt sieht. Sie fühlt sich ja zu ihr angezogen, ne? Sie hatten auch vielleicht eine Liebesbeziehung. Und sie sieht eben nur halt quasi als Liebende diese Person. Und das ganze Schlechte an ihr wird quasi an Camilla ausgelagert, die eben eine andere Schauspielerin ist, die sich eben irgendwie mit Mafia da, die Hilfe der Mafia dann diese Rolle bekommt. Und weil es eine Traumsequenz ist, ist es halt so, dass dann plötzlich Personen aus der Realität eine völlig andere Rolle haben, wie man sich mal unter Umständen auch in einem Fiebertraum vielleicht mal zusammengereimt hat, das kann ja auch durchaus sein. Und dazu würde auch passen, dass es immer andere Gründe gibt für Dianes Misserfolge. Also in der Liebe, ne, kam halt Adam Kesha dazwischen, im Schauspielen hatte halt die Mafia die Finger im Spiel und sie musste ja auch Rita helfen und sie hätte ja die Rolle auch sonst bekommen, aber sie musste ja dann plötzlich weg von dem Set, ne, bevor sie da vorsprechen konnte bei Kesha. Also in der ersten Sequenz, ne,
In der Traumsequenz,
genau. Es wird also immer irgendwie anders erklärt. Sie war ja unschuldig, hilfsbereit, ne? Sie ist ja das Gute. Und das würde halt ganz, ganz gut dazu passen. Und deswegen hat sie sich selbst halt unbewusst den Namen dieser Kellnerin halt gegeben. Deswegen nennt sie sich selbst Betty in dieser Traumsequenz. Und was eben auch nochmal so ein bisschen ja genannt wird, ist ja Prostitution. Mit dieser Van und dieser Hotdog-Szene. Es geht ja Diane schlecht und es hat irgendwie was damit zu tun. Also vielleicht wurde sie dann irgendwann auch zu einer Prostituierten, als es halt nicht mehr klappte mit den ganzen Vorsprechen, also in gar keine Rollen mehr kam. Und vielleicht Drogen, Krankenhausaufenthalt, weil diese Leiche ja auch dieses Armband da trägt. Ja, und den Cowboy, den hat sie irgendwie auf der Party gesehen und sich irgendwas völlig Verrücktes zusammengeräumt. Also, da passte der irgendwie zu der Mafia oder so. Ich weiß es nicht. Und dieses ältere Ehepaar könnte dann dementsprechend, entweder könnten das ihre Eltern sein, es könnten aber auch die Preisrichter sein, weil die kamen ja am Ende der Tanzsequenz vor, ganz am Anfang, ne? Die vielleicht halt diesen Jitterbug preisgegeben haben und deswegen war das so der Anfang von ihrem Traum von Hollywood. Das war aber halt in dieser völlig kleinen Kleinstadt da in Kanada und vielleicht war jetzt halt einfach gar nicht so groß, wie sie das selbst dachte. Was aber dazu dann nicht passen würde, das hatte ich eben vorhin schon mal gesagt, ist, dass es eben dann doch Rita ist, die Box öffnet. Und dass wir, wenn man es jetzt mal so sieht, dass wenn man in Objekte reinzoomt, dass es dann quasi irgendwas bedeutet, dass wir am Anfang halt dieses Poster reinzoomen, das dann Gilda darstellt mit Rita Hayworth und danach eben auch Rita die Box öffnet. Das widerspricht der Theorie, finde ich so ein bisschen. Das ist so, was mich da ein bisschen daran stört.
Welcher Theorie genau? Der, dass das ein Traum ist von
Von Betty, genau.
Ja. Finde ich nicht, wenn wir sagen, dass Rita auch auch so ein Teil dieses Unterbewusstseins ist, was immer wieder hochdringt.
Ja. Ja, also wenn Rita eh keine richtige Person ist, dann wäre es ja egal.
Und dann sowieso nicht, genau.
Ja, aber ich dachte halt, falls sie eine richtige Person ist.
Ja, aber auch wenn sie im, also wenn sie im Traum schon Camilla ist, also die Traumversion von Camilla, aber gleichzeitig über diese Traumversion von Camilla sich ihr Unterbewusstsein reindrückt. Das habe ich ja in zwei, drei Szenen erwähnt,
dass
ich das vermute.
Ja.
Dann würde es ja schon passen, dass das Unterbewusstsein ist, was den Schlüssel umdreht und sie zurückholt in die Realität.
Ja. Ja, und dazu würde eben auch passen, dass eben alles so super läuft am Anfang. Ne? Sie kommt halt an, sie kriegt dann sofort ein Vorsprechen, das läuft ja auch super.
Hat eine tolle Wohnung.
Hat eine tolle Wohnung, genau. Ja. Und sie kennt eben halt durch ihre Tante auch schon Kontakte, kriegt also auch tolle Vollsprechrollen. Es läuft ja am Anfang wie am Schnürchen im Prinzip. Außer halt, dass es Camilla irgendwie, Rita irgendwie schlecht geht, aus irgendwelchen unersprünglichen Gründen. Aber trotzdem, im Großen und Ganzen ist sie auch immer beleuchtet und es geht ihr auch gut. Sie lächelt auch ständig, ne? Es ist halt, sie ist da immer extrem enthusiastisch und fröhlich eigentlich in dem ersten Teil. Ja. Kommen wir zur zweiten Theorie oder hast du noch was zur ersten?
Nee, so erstmal nicht.
Okay. Also die zweite Theorie wäre halt, also so ein bisschen meine Theorie, oder ich habe auch ein bisschen im Internet gelesen, dass es eigentlich nicht Bettys oder Dianes Traum ist, sondern Rita, also eigentlich Camilla in der Realität, Camillas Traum. Und zwar, wir dürfen ja nicht vergessen, sie ist ja eigentlich auch tot. Das sehen wir zwar nicht, aber wir haben halt diesen Schlüssel als Anhaltspunkt und wir sollen davon ausgehen, dass sie eben umgebracht wurde und sie könnte ja eben dann auch sozusagen im Sterben liegen. Und da ist es ja so, vielleicht hat Camilla ja auch Betty, schrecklich Diane, so ein bisschen als unschuldiges, naives Mädchen wahrgenommen, das nach Hollywood kommt und vielleicht wurde sie ja auch von Camilla verführt. Und dazu passt eben auch, dass im ersten Teil Rita halt diese Amnesie hat, aber irgendwie, Martin meinte es ja auch, sie scheint irgendwie immer mehr zu wissen, als sie eigentlich sagen will. Mhm. Sie will es eigentlich vergessen, aber irgendwie, es wirkt nicht so richtig glaubwürdig, finde ich. Und dann ist es auch noch so, dass ja dass Betty Rita den Schlüssel ihr gibt. Das ist ja die Übergabe und auch die Box gibt sie ihr ja und sie macht das dann auch. Und das wäre so ein bisschen, also meine Interpretation wäre im Prinzip dann, dass sich halt Camilla das weitere Leben von Diane-Betty vorstellt, nachdem Camilla mit Kesha zusammengezogen ist und vielleicht da eher keine Rollen mehr bekommt. Und ja, sie wurde dann zur Prostituierten und Drogenabhängigen und wurde dann so verzweifelt oder hat sie dann so gehasst, dass sie dann einen Auftragsmörder engagiert, dass sich quasi das zusammenreimt, weil sie vielleicht auch gar nicht weiß, warum sie jetzt umgebracht wurde. Das ist, kann ja auch sehr überraschend geschehen sein und dass sie plötzlich dann quasi, dass sich quasi dann Camilla auch vor ihrem inneren Auge das Ganze nochmal vorstellt, wie das dann wohl für Betty gewesen ist und es deswegen aus ihrer Perspektive ist.
Okay.
Ja, klingt auf den ersten Moment nicht schlecht, aber dafür sind wir meines Erachtens zu nah an Naomi Watts Figur dran. Also wir haben eigentlich außerhalb vom Anfang keine Szene, wo Rita oder Camilla alleine ist in dem Sinne. Aber wir haben sehr viele Szenen, in denen Betty oder Diane alleine sind. Also
ja, das stimmt, aber wenn sie darüber nachdenkt, wer mich gerade umgebracht hat, wenn sie jetzt, oder wie es wohl Betty geht, wenn das ihr letzter Gedanke ist, man sieht es ja sehr aus ihrer Perspektive dann. Ne? Hm. Also ich weiß es nicht, es ist halt eine Möglichkeit. Ne? Es gibt da.
Finde ich schwächer, die Interpretation.
Ja, es gibt da ja keine, kein richtig oder falsch, finde ich, aber ja.
Das sage ich ja auch immer, aber aber ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich komplett am Werk so festzumachen ist.
Aber okay. Vielleicht und unabhängig von den Möglichkeiten der Interpretation, also wie würdet ihr denn sagen, wie spricht euch der Film an, so auch in der gesamten Machart, jetzt unabhängig auch davon, was da eigentlich jetzt genau besprochen wurde, was würdet ihr da sagen?
Ist ja ein Lynch-Film. Ja. Also was willst Love or Hate it, ne? Also.
Ja. Also ich muss sagen, ich hatte dieses ganze Hashtag MeToo Casting Couch selbst gar nicht so gesehen. Ich habe es auch ganz oft bei Internet gelesen als Interpretationsmöglichkeit. Ich habe es eher so ein bisschen wie A Beautiful Mind, den Film, was ihr den kennt, wahrgenommen. Mhm. Dass man quasi selbst eine gewisse Vorstellung von Dingen hat in dem Moment. Aber dann Jahre später oder auch durch eine andere Perspektive von jemand anderem, man plötzlich das ganz anders sieht und fast auch erschrickt von dem, was man selbst gemacht hat oder gesagt hat oder wo man mitgearbeitet hat. Ne? Das ist eher so ein bisschen eine Selbstrealisierung, wenn man so in so einem Rausch ist.
Schön eingebracht, ohne den anderen Film zu spoilern. ja, also ich wäre jetzt auch, glaube ich, selber nicht auf diese MeToo-Thematik gekommen, aber ich finde, sie passt unheimlich gut. Weil sie so mit allem zusammenpasst. Sie passt mit diesen weiblichen Rollen zusammen, sie passt mit diesem Rollenbild zusammen, sie passt mit dem, was in beiden Teilen passiert, zusammen, sie passt mit dieser Dekonstruktion des Mythos Hollywood zusammen. Und ja, also es passt halt an ganz vielen Ecken dieses Films sehr, sehr gut. Mhm.
Mhm. Ja, und ansonsten auf jeden Fall ein Film über Träume. Sowohl die man halt im Schlaf hat und die man halt im Leben halt, was man gerne an Ambitionen hat oder Hoffnungen. Auf jeden Fall auch ein Film darüber, klar.
Ja, Träume im Sinne von Wünschen dann.
Genau, Wünschen, genau. Ja, Ambitionen, Wünschen, ja. Genau, und auch Enttäuschungen dann natürlich, wenn die eben dann nicht wahr werden, ja.
Ja, du hattest, glaube ich, noch ein drittes. Oder
genau,
wolltest du noch
was erwähnen? Doch, der dritte und die letzte Theorie, die ist natürlich jetzt noch ein bisschen abgedrehter. Aber es gibt auch dafür Anhaltspunkte. Und zwar, es ist weder der Traum von Camilla, Rita, noch Diane, Betty, sondern es ist der Traum von Tante Ruth, die nämlich stirbt, weil sie ja relativ alt ist. Dazu würde passen, also es klingt sehr abgedreht, das weiß ich, aber dazu würde halt passen, dass es im Film wirklich vieles gibt, was sehr altbacken wirkt. Und zwar gibt es ja diese Fachwerkhäuser, die gar nicht überhaupt in die USA passen oder überhaupt in die Zeit passen. Es gibt die Apartments, die alle sehr, ja, so ein bisschen 50er-Jahre-mäßig eingerichtet sind. Es gibt diese Musicals, die da gedreht werden, ne? Oder diese andere Film. Das sind ja alles sehr Filme, die in einer anderen Zeit spielen. Und die Mafia, die so ein bisschen die Filmwelt kontrolliert. Ich glaube, das ist auch in der in den 2000er Jahren nicht mehr so der Fall. Das war sicherlich in den 40er, 30er, 40er, 50er Jahren der Fall. Aber ich denke mal, heute nicht mehr so viel. Also das ist heute eher wirklich so ein Klischee. Und auch der Tanzwettbewerb, ne, was die da tragen, an Kleidung tragen, das meinte Martin ja auch, das wirkt ja wirklich sehr
eigentümlich. Auch der Jitterbug als solcher.
Genau, der Tanz, genau, der Jitterbug als solcher. Auch das Filmposter hier von Gilda. Mit Rita Hayworth. Das würde jemand 2000, glaube ich, nicht mehr so unbedingt an der Wand hängen haben. Es würde aber Sinn machen in den 50er oder 60er Jahren, was wiederum zu der Einrichtung passen würde. Und da könnte man jetzt denken, okay, es ist entweder so, dass Tante Ruth im Sterben liegt und sich halt vorstellt, was ihre Karriere war oder hätte werden können. Das heißt, sie ist sowohl Betty als auch Rita. Ja. Und was sie dann wirklich war. Oder es könnte aber auch sein, dass sie eben halt noch irgendwie lebt und ihrer Nichte halt dann irgendwie Geld mitgibt und ja, sie halt erfährt, dass sie nach Hollywood geht und sie selbst daran zurückdenkt, was sie damals in Hollywood erlebt hat. Und deswegen halt diese elterlichen Filme und so, weil sie sich halt so vorstellt, wie sie damals als damaliger Filmstar das erlebt hat. Und dazu würde ja sogar auch Ann Miller passen, die ja Coco spielt, diese ursprüngliche Tapdancerin aus den 40er und 50er Jahren. Und dass sie sich quasi auch dann vorstellt, was ja ist, was hier passieren könnte ihrer Nichte, wenn sie jetzt nach Hollywood geht.
Ja, dazu würde natürlich auch passen, die Reaktion der Castingfrau nach dem Vorsprechen, wo der Regisseur ja auch betitelt wird, irgendwie als so einer, ja, der kommt aus einer alten, anderen Zeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, mir gefällt diese Theorie tatsächlich am besten, weil irgendwie auch darin so ein bisschen dieses, ja, ich sag mal so, diese Sehnsucht mitschwingt, ob nicht vielleicht, ja, Nachkommen oder Verwandte, also die jüngere Generation, die Träume verwirklichen soll, die man vielleicht selber hatte und nicht erreicht hat oder so. Ne? Das sowas gefällt mir, sag ich mal, auch immer als Idee ganz gut. Deswegen, ich finde diese Theorie am besten, ja.
Ja, stimmt. Und da ist ja auch nochmal so, dass dann irgendwann auch der Zug abgefahren ist. Ne? Irgendwann ist man dann zu alt. Also ich fand ja auch, dass bei der ersten Szene, der Taxi-Szene, ich finde, Ruth wirkt irgendwie zu alt, um noch in einem Film mitzuspielen irgendwie. Und was irgendwie auch traurig ist, aber es ist ja so, dass leider weibliche Schauspielerinnen einfach ihre Karrieren kürzer, das ist ja, das gibt's ja Daten darüber, dass es wirklich meist im Schnitt viel kürzer ist als die der männlichen Schauspieler. Und das andere ist ja auch, dass ja auch Coco angeblich dann unter Umständen Schauspielerin ist, die dann die Apartments kauft, um da noch irgendwie ein Einkommen zu haben. Das würde auch dazu passen. Ist jetzt sehr weit vom Werk entfernt, ne? Aber
sehe ich ehrlich gesagt auch so, weil wir eigentlich so gar nichts. Also das ist auch so, da ist halt sehr viel mal eben noch dazu erfunden worden, weil wir erfahren ja null über Ruth, außer dass sie in einem Teil tot ist und im anderen Teil bei irgendwelchen Dreharbeiten irgendwo ist.
Ja, aber es taucht mehrmals eine Frau mit roten Haaren auf. Das ist so der Punkt.
Ja, aber
es gibt wirklich mehrere Frauen mit roten Haaren. Ja, ja, einmal die Agentin, die Frau, die ins Taxi steigt, in eine schwarze Limousine steigt, auch später nochmal. Ja.
Weil wir erfahren ja über die Persönlichkeit von Ruth relativ wenig, darum weiß ich nicht. Also, finde ich jetzt relativ schwierig, so beim ersten Hören. Also, wenn jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie so ein Video-Essay mit Bildmaterial, wo das nochmal unterstrichen würde, wäre. Das würde vielleicht besser funktionieren, aber
also ich finde, das passt ganz gut, wenn man sich halt die ganzen Requisiten nochmal genau anguckt, weil die wirklich alle aus einer anderen Zeit sind, selbst der Revolver.
Ja, aber das würde ja aber trotzdem auch zu dem Hollywood-Traum passen, der ja nun mal gespeist wird von diesen Classic-Hollywood-Filmen.
Ja.
Ja, Hitchcock wollte ich gerade sagen. Lynch rekurriert ja ganz bewusst zum Beispiel auf Sunset Boulevard und diese ganzen Geschichten. Ja. Also das macht,
aber das wäre dann wieder aus der Zeit von Tante Rita, als sie halt
aber einen Filmstar war. Das ist der Traum von Hollywood. Der ist ja da entstanden.
Das stimmt, aber wäre da für eine Schauspielerin, die 2001 nach Hollywood geht, noch so präsent? Ist es nicht eher viel neuere Produktionen? Welche? An die man sich da Weiß ich nicht. Selbst die Matrix, weiß ich nicht. Es war ja 2001, das war ja, da kam kurz davor raus. Oder 99, irgendwie so,
glaube ich.
Ja, oder so Produktionen, die halt kurz davor rauskamen.
Nee, das ist, nee. Das sind immer noch die Benchmarks durchaus.
Na gut, ja.
Also, glaube ich, also das passt schon eher. Ich meine, du hast ja auch bei La La Land gesehen, der rekurriert ja auch nicht auf Sachen von, der rekurriert ja auch nicht auf Chicago und Moulin Rouge, der rekurriert auf immer noch die Filme der 50er, 60er. Und also das würde ich schon so sehen, zumal Lynch ja auch nicht mehr der Jüngste ist, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen.
Das stimmt auch, aber.
Also Lynch hat ja auch das Drehbuch geschrieben, sowas darf man ja auch nicht im Hintergrund vergessen.
Ja.
Solche Biases. Also finde ich jetzt ehrlich gesagt, da bin ich auf einer ganz anderen Seite als du, Martin. Das finde ich jetzt eher überhaupt nicht am überzeugendsten. Mhm. Weil, also da ist mir zu viel reingedrückt und zu wenig rausgeholt aus dem Werk. Ne? Also da wurde halt eine plane Figur wie Tante Ruth genommen und darauf hat man dann sehr viel gemalt, anstatt das, was da ist, rauszunehmen. Meines Erachtens.
Okay, vielleicht noch ein anderer Kommentar. Und zwar ist es ja auch ein bisschen ein Film, zumindest im ersten Teil darüber, was passiert, wenn man sich den Anweisungen der Hollywood-Bosse oder auch der Mafia widersetzt, dass dann plötzlich das Leben zu Ende sein kann oder man kriegt keine Rollen mehr oder das ganze Geld ist weg und so weiter und so fort. Und da dachte ich mir, das Interessante an Lynch ist ja, er gilt ja als einer der besten Filmemacher überhaupt. Also Mulholland Drive, zumindest so was das Film, die Filmkunst angeht und das Künstlerische ist es wirklich eine Referenz, auch wenn es auf IMDb nicht sehr hoch ist, aber es ist halt nicht sehr Mainstream. Aber kommerziell waren seine Filme ja nie besonders erfolgreich. Ne? Er wurde ja auch dann, zum Beispiel die Twin Peaks Serie wurde ja nach der zweiten Staffel abgesetzt. Er hat halt oft Schwierigkeiten gehabt, denn die Filme überhaupt finanziert zu bekommen. Und da war es ja auch so bei Drive, das wurde ja auch als Serie dann nicht angenommen, sondern erst ein Jahr später von Canal Plus, dem französischen Studio und Sender, dann als Kinofilm rausgebracht. Und er hat übrigens auch letztens an einer Netflix-Serie gearbeitet, David Lynch, Vistaria, die dann aber auch wieder abgesetzt wurde und nie rauskam. Also im Prinzip ist es auch so ein bisschen seine Story, ne? Dass irgendwie es ist halt extrem schwierig, wenn man halt nicht, sag ich mal, dem folgt, was Hollywood möchte oder was irgendwo auch das Publikum möchte, also dass der Mainstream möchte, dann wird es halt schwer. Oder es klappt halt dann eben nicht.
Ja gut, ich sag mal so, Lynch ist halt Arthouse-Kino und nicht Blockbuster, Das ist halt so, ne? Aber das ist mir auch bewusst. Wobei Twin Peaks ja durchaus ein Phänomen war in den 90ern im TV, so ist es ja nicht.
Ja gut, aber es wurde aber trotzdem abgesetzt nach der zweiten Staffel, obwohl eine dritte geplant war und auch dann 20 Jahre später rauskam.
Ja gut, die haben ihn ja auch bedrängt, das Geheimnis um den Mord an Laura Palmer so früh wie möglich sozusagen irgendwann mal reinzudrücken. Also war ja auch dann, ne, also nachdem das gelöst wurde, in Anführungsstrichen, ist da ja auch so ein bisschen der Ofen ausgewiesen. Also das kann ich schon nachvollziehen, dass dann die Einschaltquoten runtergingen. Auf jeden Fall muss man vielleicht auch nochmal an der Stelle so darauf hinweisen, dass mal Holland Drive, ich finde, vergleichsweise einer der einfacheren Lynchs ist.
Ja.
Also zumindest nicht zu den schwierigeren zählt.
Ja.
Ne? Also es ist jetzt kein Erasure-Head.
Ich finde ihn auch zugänglicher als Lost Highway. Es gibt ja diese LA-Trilogie, ne, mit Lost Highway, Mulholland Drive und Inland Empire. Ich habe jetzt den letzten nicht gesehen, Inland Empire, aber
Also Inland Empire finde ich auch unglaublich schwer zugänglich. Also den finde ich so schwer zugänglich wahrscheinlich, wie du, Martin, jetzt mal Holland Drive fandest. Wäre interessant, den mal zu besprechen, ob der dir dann wiederum mehr zu sagen würde.
Ja, und Lost Highway ist ein bisschen dazwischen. Ne? Der kam ja 2 Jahre vorher raus, glaube ich, 97 oder so. Oder vier Jahre früher. Und der ist halt so ähnlich, wo wirklich dann so Sequenzen nochmal neu auftauchen, neue Bedeutung haben oder ein bisschen geändert werden. Und am Ende gibt es so ein paar Puzzleteile, die passen, aber vieles passt auch nicht zusammen. Und das kann man dann auch dann interpretieren auf verschiedene Arten und Weisen.
Ja. Also, ja, wie eigentlich alles von Lynch. Ja, also, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist auf jeden Fall ein interessanter Film, über den man viel reden kann. Wie man ja auch sieht, dass der Abspann seit bestimmt gefühlt, na, 5, 6, 7, 10 Minuten vorbei ist, mhm, will man noch reden. Und wir wahrscheinlich noch eine halbe Stunde reden könnten, wenn wir jetzt Zeit und Lust hätten. Aber es ist ja nur auch jetzt so langsam vorbei. Und das geht ja auch eigentlich am an unserem Konzept vorbei. Ja. Oder hat noch jemand was zu sagen?
Habt ihr gemerkt, auf der DVD, wenn man da die verschiedenen Kapitel oder den Start und so weiter auswählt, gibt es da dieses kleine dreieckige Schlüsselloch? Das ist mir gerade aufgefallen.
Ah, ja, okay.
Okay.
Das ist natürlich auch ein witziges Gimmick, ja.
Vielleicht ist da sogar verstecktes Bonusmaterial, wenn man es anwählt.
Ja, also ihr Lieben, auch mit Blick auf die Uhr hoffe ich, dass wir alles jetzt sozusagen in der Kürze der Zeit sozusagen zusammen besprechen konnten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, dass wir den Film heute gemeinsam schauen konnten. Wir haben Mulholland Drive von David Lynch aus dem Jahr 2001 geschaut, hier bei I Went to Films, dem Audiokommentar zum Film. Wir haben die DVD geschaut, vielen Dank für euer Interesse. Und wenn ihr I Went to Films und andere Produktionen von Martin Bornemeyer unterstützen wollt, schaut auf martinbornemeyer.de vorbei, in die Podcast-Beschreibung oder auf iwenttofilms.de. Wir freuen uns über euren Beitrag.
Das Gleiche sage ich auch nochmal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank und tschüss.
Tschüss.
I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.